Heute, ihr Lieben, bauen wir uns einfach mal eine Läuferin und einen Läufer ganz neu zusammen. Was das für Philipp bedeutet oder was das für den anderen Philipp bedeutet, jetzt im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Philipp, das wird heute eine spannende Folge, ja, weil wir haben einen besonderen Gast, Philipp Seib, der einen Ansatz von der Grundlage, vom Fundament aus, wie er sagt, ja, zum Laufen hat oder zum Sport oder zum Ausdauersport. Ganz spannende Geschichte. Wir haben das Gespräch mit ihm schon aufgezeichnet und wir sind bei der Hälfte und haben dann gesagt, okay, wir müssen jetzt hier mal Halbzeit machen, weil wir sind schon 1,5 Stunden. Ja. Ja, also das, da müssen wir nochmal einen Follow-up-Termin haben. Aber ganz spannende Geschichte. Und viele Dinge, die du, Philipp, ja in den letzten Tagen, Wochen erleben musstest, haben wir da schon besprochen. Ja, was ist Tango gerade bei dir? Wie sieht's aus?
Ja, alles gut soweit, Ralf. Ich fühle mich in letzter Zeit, in den letzten Tagen, in der letzten Woche vielleicht wieder ganz, wie soll ich sagen, irgendwie gut gelaunt, positiv, was, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass natürlich, wenn man keine Schmerzen mehr hat, ist das ja schon mal auf jeden Fall große Lebensqualität, da braucht man nicht drüber reden, aber dann auch, wenn man das Gefühl hat, man arbeitet wieder in eine richtige Richtung und man merkt so ein bisschen Fortschritte und man traut sich auch an neue Übungen vielleicht im Kraftbereich ran, was ja momentan so mein Haupttrainingsaspekt noch ist. Wer interessiert ist von euch, ich habe die Woche, also wenn diese Folge rauskommt, dann war das, glaube ich, an einem Dienstag sozusagen, könnt ihr gucken, was ich aktuell zum Beispiel an dem Dienstag im Krafttraining gemacht habe, so ein Set an verschiedenen Übungen. Und das macht Spaß tatsächlich, wenn man das Gefühl hat, es geht wieder in die richtige Richtung. Und ja, ich als Sommerkind, ich schimpfe ja sonst im Herbst und Winter oft genug über das Wetter in Regensburg. Es ist traumhaft aktuell in Regensburg. Es ist wirklich, warum diese Stadt zu dieser Jahreszeit auch so toll ist, mit all diesen umliegenden, natürlich auch mit der Donau und der umliegenden Natur. Es ist wirklich wunderschön. Ich hatte vor unserer Podcast-Folge aktuell tatsächlich auch mal wieder eine Einladung in ein anderes Podcast-Format, was wir in Regensburg hier im Funkhaus aufgezeichnet haben. Und da bin ich mit dem Rennrad hingefahren. Das ist nicht weit weg von mir. Und das war, weiß ich nicht, Barbara hat schon gesagt, als ich zurückkam, jetzt, um mich hier ans Mikro zu setzen, du strahlst so, was ist denn los? Und ich weiß nicht, es war einfach geil, mit dem Rennrad durch die Stadt zu fahren, was auch aktuell schneller jetzt, war als mit dem Auto.
Er versteht es langsam, Leute. Ihr merkt das, ja. Er kommt langsam drauf. Ja?
Step by step.
Was mit dem Rennrad sonst noch alles möglich ist, da kommen wir gleich auch noch zu.
Absolut.
Und vor allen Dingen kommen wir zu unseren Routinen, yes. Ja, weil wir haben heute zwei Partner auf unserer kleinen Reise durch diese Podcast-Zeit mit euch. Zum einen natürlich als unser permanent Partner AG1 von Athletic Greens. Da sind wir natürlich sehr froh darüber, dass die uns begleiten und damit ja auch unsere täglichen Routinen begleiten und das unterstützen, was ihr hoffentlich alle in Form von einer bewussten und vernünftigen Ernährung anlegt. Vielleicht hat es der ein oder andere schon auf meiner Story gesehen. Ich hatte da gestern Abend noch eine kleine Episode. Aber AG1 gehört bei uns immer dazu, weil wir dann mit diesem All-in-One-Supplement einfach eine gute Basis gelegt haben in unserer Gesamtverpflegung, Stress, Sport und so weiter, eine Unterstützung zu haben.
Auf jeden Fall. Wie ihr ja wisst, zumindest die langfristigen Zuhörer unseres Podcastes, unter www.athleticgreens.com/bestzeit bekommt ihr den Special Deal sozusagen on top zu der regulär verfügbaren Monatspackung, bekommt ihr noch einen Shaker, eine Aufbewahrungsdose, 5 praktische Travel Packs und einen Jahresvorrat an Vitamin D. Und ja, es ist bei mir inzwischen seit, lass mich überlegen, Ralf, ich glaube, das ist schon über ein halbes Jahr wirklich mein täglicher Begleiter und aktuell, ja, also es hat auf viele Facetten natürlich einen positiven Impact, aber zum Beispiel auch das Thema Muskelerholung spielt bei mir aktuell ja schon eine große Rolle, weil ich sehr viele neue Übungen auch im Krafttraining ausprobieren darf und ja, ich sag mal so, Treppe hoch aktuell merke ich ein bisschen, vor allem im Bereich Oberschenkel, witzigerweise heute Oberschenkel Vorderseite mehr und aber auch Gesäß. Wir haben sehr viele Übungen für auch die seitlichen, also wie soll ich sagen, für kleinen Gesäßmuskeln gemacht. Und genau, für die Muskelerholung enthält natürlich AG1 auch Kupfer, Selen, Zink und die Vitamine B2 und C. Und das hilft die Zellen vor oxidativem Stress ein bisschen zu schützen. Also www.athleticgreens.com/bestzeit. Und wir sagen natürlich danke. Nicht nur für unseren persönlichen AG1-Vorrat, sondern auch für die schon sehr lange Partnerschaft.
Ja, und wenn einen dann der kleine Hunger am späteren Abend treibt, dann kann man entweder die Keksvorräte im Schrank plündern. Und wenn die nicht da sind, ja, wie es gestern der Fall war, weil wir einfach keine kaufen.
Überraschen wir dann keine Kekse zu Hause.
Irgendwie, ja, keine Kekse, sonst hieß es immer keine Arme, keine Kekse, ne? Keine Kekse, keine Kekse ist bei uns die Losung, ja. So, das habe ich gemacht. Ich habe dann ich glaube, es war 10:30 oder so, noch kurz gebacken.
Nein, ne? Wirklich? Okay.
Ja, klar. Ich habe noch kurz einen Kuchen gebacken.
Okay.
Ja, der war, sagen wir mal so, rich. Ja, man nennt es wohl rich im Englischen. Da gibt es ja nicht so eine richtig deutsche Bezeichnung für. Ja, und den habe ich dann halb warm gestern Abend noch gegessen. Oh. Dann später noch gegessen. Okay. Ja. Ja, und das, was soll ich sagen, war lecker.
War ein gewesen. Schöner Tagesausklang wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen.
Ja, weißt du, mit Blaubeeren, oh. Kokosflocken und, wow. Ja, und Haferflocken und so. Ja, also, ja, wenig Zucker, weil, ja, ne, also eigentlich gar kein Zucker, sondern nur so ein bisschen Agavendicksaft. Ja.
Kenn ich.
Ja. Ne, das macht man dann schon mal, ne, weil ihr wisst das ja, wie das ist mit dem Kuchen und mit mir, ja. Ne,
gehört.
Wenn man keine Kekse erleben
muss. Also das ist auch eine echt inzwischen doch nicht mehr zu übersehende Flut auch an Insta-Stories, in denen wir ja immer wieder als Bestzeit-Account
das triggert viele. Ja. Ne, das Thema triggert viele, ja.
Aber gut,
ist ja auch so. Wenn du ganz viele, wenn Triathleten oder Radfahrer Ausfahrten machen, dann ist das Ziel in der Regel ja irgendeine Bäckerei, ja. Oder eine Eisdiele oder was auch immer, ja, wo man dann einen Stopp macht. Da gibt es halt sehr, sehr schöne Sachen, natürlich auf den diversen Touren und so weiter. Aber eben auch, keine Ahnung, die Postlaufregeneration, ja, die läuft ja ganz wesentlich logischerweise über Kuchen.
Natürlich, absolut. Also da fühle ich ja natürlich mit. Da bin ich ja auch grundsätzlich immer empfänglich für. Kuchen idealerweise in Kombi mit einem leckeren Kaffee oder einem doppelten Espresso ist natürlich immer ein Traum. Ja, mal gucken. Vielleicht, ich habe jetzt nachher auch noch mal einen Termin außer Haus. Vielleicht lässt sich das irgendwo mit einem Abstecher ins Café noch verbinden. Ansonsten, ja, ich freue mich auch schon auf vielleicht noch ein, zwei Sonnenstrahlen heute Nachmittag. Die Woche war bisher relativ, also die letzten, die letzten ein, zwei Wochen waren doch relativ intensiv, weil ich, hatte ich in der letzten Folge auch berichtet, schon echt viel auch unterwegs war für einerseits ein paar berufliche Termine, andererseits aber auch halt um natürlich medizinisch, ne, man muss zu den Spezialisten fahren, logischerweise, wo die halt auch sind, egal ob die sich mit entsprechenden Zähnen auskennen in Frankfurt oder Osteopathen, die halt eher so Richtung zwischen München und Salzburg sind, da war ich relativ viel unterwegs und ein bisschen rastlos letztes Wochenende. Also kennt ihr vielleicht auch, manchmal hat man das Gefühl, du hast jetzt zwar eigentlich mal einen freien Tag oder anderthalb freie Tage und trotzdem hast du dann das Gefühl, du hast so eine innere Unruhe noch. Aber ich glaube, dieses Wochenende wird bei mir relativ entspannt und ich versuche zumindest auch diese Woche die Nachmittage hier und da mal an der Donau irgendwo vielleicht zu verbringen und ja, Sonnenstrahlen aufzusaugen. Montag waren Felix und ich noch ein bisschen on the road. Wir können da jetzt hier noch nicht so viel dazu sagen, aber es gab durchaus nicht wenige, die sich wegen Bestzeit-Merch erkundet haben, als sie die große Lagerhalle gesehen haben, in der wir da waren. Ich werde das jetzt hier nicht weiter kommentieren, aber sagen wir mal so, wir haben gewisse Projekte im Hinterkopf, die wir noch nicht aufgegeben haben, die aber doch wirklich einen größeren Rattenschwanz mit sich bringen, wenn man das in einer halbwegs vernünftigen Art und Weise dann auch aufsetzen möchte. Wir arbeiten im Hintergrund weiter und zu gegebener Zeit werden wir dann hoffentlich auch mit euch da, euch dann da auch mitnehmen können. Und nochmal Eigenwerbung, für die Leute, die jetzt auch gestern beim Krafttraining gesehen wurden in der Insta-Story, ihr seid ja unfassbar aufmerksam. Selbst wenn man nur irgendein Outfit anhat, gab es dann auch viele, die sich nach den InSilence-Socken erkundigt haben, weil ich den Mustersocken, den ich mal bekommen habe, getragen habe. Da habe ich noch kein genaues Datum, wann das jetzt kommt. Ich hoffe, spätestens im Juni, wie andere Bereiche unseres Lebens ist auch die Produktion der Socken etwas, ins Hintertreffen geraten, weil Lieferschwierigkeiten von diversen Materialien, dann steht halt auch die Produktion still, zumindest was meine Designs anbelangt und dementsprechend haben wir da leider ein bisschen Verzug aktuell. Der Wunschtraum sowohl von Alex und den anderen Jungs von InSilence und mir war natürlich, dass wir das schon zur Spring Race Season rausbringen, also zu Berliner Halbmarathon, Hamburg Marathon zu der Zeit, das war relativ früh dann aber absehbar, dass das nicht möglich sein wird, außer wir treiben den Stoff selber auf und bringen das Garn runter, aber mal gucken. Also ich sag mal, Juni sind wir noch sehr optimistisch.
Und auf der anderen Seite, also viele schauen ja dann immer auf die Outfits, die du anhast. Ja, da hat ja schon einer gemutmaßt, dass du zum Krafttraining Carbon-Schuhe anhast. Aber da, das war eine falsche Wahrnehmung, ja, weil viele Schuhe sich tatsächlich ja relativ ähnlich sehen. Ja, das ist schon so. Ich schaue ja dann darauf, was du da so für fancy Übungen machst. Das ist schon, sagen wir mal, auch so von der Herangehensweise durchaus anspruchsvoll. Ja, also normalerweise, also wenn normale Menschen in den Kraftraum gehen, ja, dann heißt es ja, wie viel Kilo?
Ja.
Ne? Also was hast du Kniebeuge, was machst du Bankdrücken? Ja, so das ist mal so als Basics. Ja, darum geht's ja gar nicht bei dir gerade, sondern wirklich um anspruchsvolle, komplexe Übungen. Ja, das ist ja so der Hintergrund. Ja, und wir haben ja häufiger Anfragen. Ja, was macht ihr denn da für Programme oder könnt ihr mal so oder also wir müssen unbedingt mal so ein Video machen, ja, dass man einfach mal so ein paar Basics-Übungen, die man dann in alle möglichen Richtungen entwickeln kann, ja, aber dass wir mal so ein Ding machen, vielleicht schaffen wir das ja in den nächsten paar Wochen noch, weil du noch nicht so viel läufst, noch keine Wettkämpfe machst, ja, und ich habe jetzt so ein, also jetzt noch ein bisschen Alarm und dann kommt so eine kleine Ausphase, bevor es dann losgeht mit Leichtathletik WM und Leichtathletik EM und dazwischen gibt es dann noch Triathlon-Veranstaltungen, Ironman Frankfurt, Ironman Hamburg, Quatsch, Ironman, sondern ITU Triathlon in Hamburg und so weiter. Also bevor das einsetzt, muss ich glaube ich mal nach Regensburg kommen, aber nur wenn es Wetter in Ordnung ist. Ne? Also bei uns.
Das ist eine Garantie, ist bis zum Oktober, kann ich dir sagen, werden wir jetzt ein Traumwetter haben.
Ja, unser Problem ist ein anderes. Wir haben inzwischen schon No-Run-Wetter.
Ist zu heiß.
Es ist einfach zu heiß. Ist zu heiß.
Okay.
Naja, also gerade heute sicher über 30. Und also für mich ist das gar nichts, da komme ich überhaupt nicht voran. Wenn muss man dann wirklich früh morgens gehen, das ist für mich noch schwieriger. Ja, ich muss ja nachts so lange backen. Ja, ich stehe so lange in der Backstube nachts.
Verstehst und dann du? Ja auch schon mal verkosten natürlich, ob das was geworden ist.
Ja, logisch.
Klar.
Ja, also das... es ist sehr schön. Ich habe das jetzt tatsächlich in St. George ein paar Mal gemacht. Es ist schon cool. Ja, da bin ich ja dann um 17:45 morgens aufgestanden und dann so die Sonne aufgehen lassen. Das ist schon cool, aber ich schaffe das zu Hause einfach
Barbara
nicht.
Hat heute Morgen wieder, ich glaube, sie ist heute Morgen um 17:30 laufen gegangen. Also bin ich auch ehrlich, wow. Ich bin da jetzt, das ist nicht intrinsisch meine Uhrzeit auch. Also selbst wenn ich jetzt gesund und fit wäre in Form von, ich könnte laufen. Ich mache das dann schon auch vor allem in den Sommermonaten natürlich schon bewusst, wenn intensive Trainingseinheiten anstehen, weil ich jetzt nicht irgendwie dann einen 30 Kilometer Tempodauerlauf irgendwie bei 25 Grad aufwärts machen möchte, dann bist du halt ganz sicher 2 Tage komplett im Eimer, sondern dann gehe ich natürlich auch eher in die sehr frühen Morgenstunden und eher die lockeren Tage dann bei auch durchaus warmen Temperaturen, wo ich ja dann auch wirklich ein bisschen chillen kann beim Laufen. Aber Barbara, die schwärmt mir das tatsächlich auch immer vor und heute Morgen war sie auch sehr begeistert, als sie zurückkam und gesagt hat, jetzt wirklich heute Morgen um die Uhrzeit 17:30, wenn du da losläufst, ist A noch nicht viel los. Du hast so gefühlt diese Welt so für dich. Es ist so, die Sonne geht auf. Es ist ja schon noch so ein bisschen kühl, so crispy in der Luft, aber auch trotzdem schon warm genug, dass man auch mit kurzen Sachen so laufen kann. Und sie war heute Morgen, ich habe das Gefühl, energetisch extrem aufgeladen, als sie zurückkam, obwohl das ja so früher war, weil das irgendwie so eine coole Erfahrung war. Und natürlich, weil du auch natürlich dann schon für dich schon was gesagt hast, du bist um 6:30 zurück und hast schon was für dich gemacht, schon trainiert. Und dann ist sie schon relativ, ja, wie soll ich sagen, positiv gestimmt in ihren Arbeitstag gestartet.
Also wir nehmen gerne alle Fotos und Reposts von euch, ja, mit dem entsprechenden Bestzeithinweis für die nächsten Tage, weil das Wetter soll ja, glaube ich, in ganz Deutschland relativ gut sein. Wir wissen ja, dass sehr viele von euch sehr, sehr früh morgens laufen. Ja, also von daher haben wir da schon eine Idee. Macht gerne die energetischen Frühfotos. Vielleicht schaffe ich es dann ja auch mal. Ja, ich war diese Woche ein bisschen mehr Radfahren. Komme ich später nochmal zu, warum ich das gemacht habe. Ich hatte aber tatsächlich auch noch relativ lange mit Jetlag zu tun. Ja, also, dass ich wirklich, wirklich müde war. Mhm. Und dann, das ist immer so ein Crash-Müde. Ja, da schlafe ich innerhalb von Sekunden wirklich ganz tief ein. Mhm. Und zwar schon mal am Nachmittag oder am frühen Abend. Ja, also das ist dann, langsam wird es besser. Aber das ist so, ne? Eine Woche hast du damit zu tun, weil ich bin tatsächlich ja jetzt erst vor einer guten Woche wiedergekommen. Und 8 Stunden Zeitverschiebung ist dann immer so eine Sache.
Eine Menge, ja.
Ja, ja. Du, und weil wir ja noch einen zweiten Partner haben.
Ja, ich freue mich.
Ja. Endurance Coach ist das ausgeschrieben. Das Ganze heißt aber Enduco.
So schaut's aus.
Und ist eine App. Ja, und da könnt ihr vielleicht Anregungen, Halt, eine Basis, wie auch immer, für euer Training finden.
Genau, Ralf, so schaut's aus. Wir freuen uns, einen ganz neuen Partner hier in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Wir sind ja immer sehr bestrebt, wenn es ein Partner wird, der hier reinkommt, dass es was ist, was im besten Falle für euch auch einen Mehrwert bietet oder eine andere coole Challenge sich mit denen kreieren lässt. Und Enduco ist ein junges Startup aus Saarbrücken, die quasi KI-unterstütztes Training als App anbieten, ja, für Läufer. Momentan ist das Ganze, es begonnen hat es mit dem Laufen. Sie haben inzwischen auch Radfahren aufgenommen und haben sich als selbstgestecktes Ziel auch gesagt, sie wollen ihr Spektrum an Sportarten natürlich erweitern. Und wir wissen natürlich, dass ja nicht jeder von euch hat jetzt irgendwie einen Personal Coach oder ist in einem Verein klassischerweise angegliedert, wie das sonst in der Leichtathletik vielleicht der Fall ist. Aber es gibt wahrscheinlich trotzdem auch bei euch Leute, die sagen, hey, ich will vielleicht irgendein großes Ziel vorbereiten, vielleicht meinen ersten Marathon, meinen ersten Halbmarathon oder was auch immer. Und ich hätte vielleicht doch irgendwie gerne ein bisschen Input, wie ich mein Training optimal gestalten kann. Dann ist, glaube ich, die Enduco-App genau das Richtige für euch. Und wenn ihr jetzt denkt, nein, das kostet bestimmt gleich Geld und sowas, kann ich euch auch beruhigen. Es gibt eine Free-Version, die könnt ihr euch runterladen in eurem App-Store des Vertrauens, egal ob Apple oder Android. Es gibt eine Free-Version, es gibt noch eine Premium-Version, wo das halt noch extrem verfeinert ist. Und das Ganze basiert eben auf einer künstlichen Intelligenz und der Trainingsplan passt sich eurem Leistungsniveau und euren Anforderungen des Alltags, zum Beispiel mit Beruf, Familie und sonstigen Verpflichtungen an. Also ihr steht morgens auf, dann fragt euch die App quasi so ein paar Infos, wie hast du geschlafen, bist du gestresst, hast du heute Zeit für Training oder und so weiter. Und natürlich gebt ihr denen so ein bisschen als Input, was sind eure Ziele und dementsprechend verändert sich euer Trainingsplan auch immer. Also ihr kriegt nicht einfach stumpf irgendeinen Trainingsplan vorgelegt, den müsst ihr dann so durchziehen, sondern durch die App habt ihr die Möglichkeit, der KI eben Input zu geben, sodass das für euch sich auch dynamisch anpasst und weiterentwickelt. Und ja, das Ziel ist natürlich, dass sich dieser sozusagen der App-Coach euch gesund und bestmöglich auf eure ausgewählten Ziele vorbereitet. Das Ganze haben wir natürlich auch verlinkt in den Shownotes. Wir werden ansonsten euch natürlich auch den Link hier nochmal mündlich mitgeben. Das Ganze heißt www.enduco.app/bestzeit-podcast. Und ja, ladet euch das gerne mal runter, schaut euch das an. Und ja, wir sagen danke an Enduco, dass ihr jetzt auch die nächste Zeit uns hier mit durch unsere Podcast-Abenteuer begleiten werdet.
Ja, und eure normalen Fitness-Apps könnt ihr da verbinden, dass halt eure Daten automatisch da reinlaufen. Also ob ihr jetzt bei Garmin, Polar, Strava oder Fitbit oder ähnliches seid, das läuft da automatisiert rein. Ne? Ist ja wichtig, weil, yeah, you know, if it's not on Strava, it didn't happen.
So schaut's aus.
So, jetzt happened aber etwas, worauf ich mich wirklich schon lange gefreut habe, nämlich unser Gespräch mit Philipp Seib, ja, der nicht nur als Trainer von sehr, sehr guten Triathletinnen und Triathleten öffentlich bekannt ist, Laura Philipp, seine Frau, die er gemeinsam in die Weltelite geführt hat. Sebastian Kienle ist bei ihm. Flo Angert, bester Deutscher geworden bei den Ironman-Weltmeisterschaften zuletzt. Aber noch etliche andere sehr gute Athletinnen und Athleten. Und hat eine Trainerschule praktisch gemeinsam mit einigen anderen Expertinnen und Experten gegründet. Kick-Ass Sport. Das ist ein, wie soll ich sagen, ein offensives, freches,
das Motto.
innovatives Unternehmen mit einem absolut coolen Motto,
auf jeden Fall.
Wo klar wird, wo die Reise hingeht. Und ich würde sagen,
den holen wir jetzt
Interview
dazu.
Ab, oder?
So schaut's aus.
Ja, lieber Philipp, dann erstmal herzlich willkommen im Bestzeit-Podcast. Doppel-Philipp heute, für mich nicht ganz einfach, aber wir kriegen das schon hin.
Philipp, willst du loslegen oder soll ich?
Geht schon los, ich verstehe.
Das ist tatsächlich eine Premiere, die wir so wirklich auch in jetzt Folge 100, Nummer 106 heute, so noch nicht hatten. Also für Ralf wird das wahrscheinlich tatsächlich eine kleine Challenge, dass es nicht zu großen Verwechslungen führt. Ich glaube, für die Leute zu Hause wird das ganz, ganz entspannt werden, weil ihr sicherlich unsere Stimmen ganz gut unterscheiden könnt. Ja, wir freuen uns erstmal, dass du dir A mal Zeit genommen hast. Wir haben gerade im Vorgespräch schon gehört, dass bei dir ja auch eine Menge verschiedener Baustellen und Projekte parallel immer laufen. Und wir freuen uns, dass du dir Zeit genommen hast und sind sehr gespannt, auch in deinen ja, wissenschaftlichen Trainingsansatz eintauchen zu dürfen.
Okay, ganz herzlichen Dank euch beiden für die nette Einladung, der ich sehr, sehr gerne gefolgt bin. Und ja, ich freue mich auf die Zeit mit euch, auf den Austausch mit euch und ja, vielen Dank für die netten Worte zum Start.
Ja, das Schöne ist ja immer, Philipp, es, wenn man auf bestimmte, keine Ahnung, Schlagzeilen schaut oder auf Podcasts, die du schon gemacht hast oder auf Artikel oder, dann werden ja immer Schlagzeilen rausgegriffen. Ne? So sind wir Journalisten, ja, man greift sich was raus und daraus werden dann Schlussfolgerungen gezogen auf das, was du tatsächlich mit deinen Leuten wohl trainieren mögest, ja. Und ich erinnere mich noch sehr genau an einen Austausch, den wir hatten, wo du gesagt hast, ja, das Schlimmste ist gefährliches Halbwissen. Ja, also nicht gefährliches Viertelwissen oder so, sondern das gefährliche Halbwissen. Das ist weit verbreitet unter Journalisten, vielleicht auch eher im Bereich Viertelwissen, aber durchaus auch bei Athleten, Philipp, hör mal kurz weg, ja, die eine Grundidee schon haben, wie Training funktioniert. Aber dann dir erklären wollen als Trainer, wie denn Training wohl wirklich funktioniert, ja. Das heißt, wie gehst du in Austausch zum Beispiel mit Leuten, die du neu betreust und die dir erstmal die Welt der Physiologie, der Ausdauer und des Laufens erklären wollen?
Oh. Also grundsätzlich gehe ich erstmal ganz offen mit jedem in Austausch und schau mal, wo er steht und wo er denn hin mag im Sport. Das ist ja eigentlich immer eine, also ich bin ja so ein bisschen was wie ein Reisebegleiter. Das heißt, es kommt jemand zu mir mit dem Wunsch, noch besser zu werden, ganz häufig. Und mit dem dringlichen Wunsch, Dinge zu verändern. Und dabei bin ich derjenige, der sozusagen einen Mittler zwischen Theorie und Praxis darstellt. Also das heißt, ich begebe mich mit demjenigen auf die Reise, zu überlegen, wo stehst du gerade? Wie sieht deine Biografie aus? Und welche Dinge warten da vielleicht in der Zukunft auf dich? Und da kommt eben zum einen ein Athlet mit einer Physiologie und mit gewissen Talenten oder mit Defiziten oder was auch immer auf mich zu. Aber es kommt aber zuallererst mal ein Mensch auf mich zu, der den Wunsch hat, einen Weg hinter sich zu bringen oder etwas zu verändern. Und da gehe ich dann drauf ein und überlege mir, wie kann der Weg für denjenigen stattfinden? Und ich sag mal, die Spielarten, die ich mir aneigne dabei, die werden immer breiter. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass ich, je älter ich werde, umso mehr habe ich selber erfahren und umso bessere Angebote kann ich jemandem machen. Und das mag jetzt auch verrückt klingen, aber je länger ich da drin bin, umso mehr hat es mich jetzt in den letzten 2 Jahren vor allen Dingen auch wirklich dahin getrieben, dass ich mich ganz viel auch mit Persönlichkeitsbildung oder mit anderen Coaching-Elementen noch beschäftigt habe, die zusätzlich, also gar nicht, also nicht als Entweder-Oder, sondern immer als Zusatz zu einem Training oder so noch hinzukommen können, da ja, wir auf eine ziemlich komplexe Welt da draußen Antworten finden müssen als Sportler und natürlich eben auch in einem Bereich agieren, der super krass umkämpft ist. Also es kann halt eben nur eine Person Weltmeister werden. Und das ist ein ganz, ganz reizvoller Bereich. Deswegen finde ich es auch so cool, daran teilhaben zu dürfen als Trainer an so einer Reise von einem Athleten. Ja, das ist vielleicht mal so der Einstieg.
Dann, also schon mal sehr schöner Abriss, vor allem was auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung anbelangt. Ich glaube, das ist ein, finde ich, vielfach unterschätzter Bereich. Ich glaube, viele Trainer, die ich erleben durfte, egal ob selber von ihm betreut zu werden oder zu beobachten, wie sie andere Leute betreuen, versuchen das manchmal, glaube ich, ohne dass sie das bewusst machen oder sich bewusst dafür, wie soll ich sagen, das bewusst tun, glaube ich, prägen schon Athleten in der Form, wie sie natürlich auch Herausforderungen angehen. Es ist aber, glaube ich, ein Thema, was zumindest in der Leichtathletik im Laufbereich, glaube ich, noch nicht so bewusst als wichtiger Baustein, glaube ich, in dem Trainingskonzept auch wahrgenommen wird. Würdest du dich, jetzt muss man natürlich sagen, wir haben gerade auch im Vorgespräch gesprochen, wir beide kennen uns noch nicht, also ich weiß natürlich, wer du bist, ich weiß natürlich, was für natürlich herausragende Athleten, vor allem im Triathlon-Bereich, du trainierst, aber bist du für dich, ich meine, Definitionen sind immer Schall und Rauch, man grenzt sich, glaube ich, nicht so stark ab, aber würdest du sagen, du bist ein Coach primär für Triathleten, was natürlich komplex ist, mit drei Sportarten unter einen Hut zu bringen, oder betreust du beispielsweise auch Läuferinnen und Läufer oder Radfahrer von mir aus oder Schwimmer, die sagen, ich bin jetzt, keine Ahnung, Freiwasserschwimmer, will zu den Olympischen Spielen oder so?
Also tatsächlich, ich glaube, meine Gruppe besteht inzwischen, meine Profigruppe tatsächlich nur zu 50% aus Triathleten zurzeit. Das heißt, der Rest sind andere Sportarten.
Ah, wow.
Das ist, glaube ich, gar nicht so bekannt, aber das ist mir auch nicht so wichtig. Was sicherlich klar ist, ist dadurch, dass wir ganz häufig, wir haben diesen Cybe-Squad, die sich so etabliert hat, das habe ich ja nicht ich erfunden, sondern das ist eben, was im Außen, glaube ich, wahrgenommen wird. Und über was die Menschen gerade, oder was von mir wahrgenommen wird, von meiner Arbeit, von dem Teil. Und das ist aber sicherlich nur der geringste Teil meiner Arbeit. Das ist die eine Sache. Die zweite Antwort auf deine Frage ist, du hast es eben gesagt, dass immer mehr Trainer in diesem Teil Persönlichkeitsbildung unterwegs sind. Ich glaube, dass das eine das andere bedingt. Also zum Beispiel ist es mir nur möglich, gewisse Trainingsinterventionen physiologisch durchzuführen, wenn der Athlet gewisse Schritte in seiner Persönlichkeit gemacht hat. Das ist die eine Sache. Oder wenn ein Athlet zum Beispiel in der Lage ist, ich gehe gerade mal auf ein Beispiel ein. Wir haben ein cooles Projekt mit dem Florian Angert gemacht, jetzt im Hinblick auf St. George. Der Flo ist wahrscheinlich, brauche ich auch nicht, ist unumwunden drum umsprechen, ist einer der talentiertesten Athleten, die ich je in den Fingern hatte. Rein, was die Nummern angeht. So, und der Florian hat aber Rennen gemacht im Triathlon, wo du sagst, okay, dabei bist du eingeschlafen. Das sind wahnsinnig tolle Leistungen, die er gebracht hat. Um das nicht falsch zu verstehen, das sind physiologisch wahnsinnige Leistungen. Wenn drei Leute an der Startlinie gestanden wären und quasi ohne Einflüsse eines Wettkampfs gegeneinander angetreten werden, hätte er am Ende auf der Ziellinie 10 Minuten sitzen können, bis die anderen kommen. Ja, wahrscheinlich. Aber wenn das in der Dynamik eines Rennens stattfindet, hat er es nicht geschafft, seine Qualitäten im Prinzip seine Karten richtig auszuspielen, das Ass erst am Ende. Oder das Ass da auszuspielen, wo es am meisten Effekt beieinander. So, und in dem Bereich haben wir super geile Fortschritte gemacht in der Kombination mit einem anderen Trainer, also mit Persönlichkeitsbildung. Und ich glaube, dass der Prozess überhaupt erst angestoßen ist und noch gar nicht zu Ende gegangen, sondern das ist jetzt erstmal ein erster Punkt. Also ich habe jetzt die letzten 5 Jahre, habe ich mich da dran quasi am Florian oder mit Florian gearbeitet. Und jetzt kommen eben noch andere Elemente dazu. Und jetzt sprichst du einen ganz spannenden Bereich an. Und zwar die Athleten im Triathlon haben eine Besonderheit, also zumindest die auf Mittel- und Langdistanz, die sind nicht in einem Verbandskonstrukt. Also das heißt, die haben keine per se Finanzierung, zum Beispiel durch einen Kader.
Das gefällt dem anderen Philipp schon mal ganz gut. Da findet er sich ja wieder, ja.
Absolut, da bin ich voll dabei. Das ist mir nicht anders.
Cool. Ich glaube, dass da drin ganz viele Chancen sind. Und zwar Chancen zum Bewusstsein Absolut. Und Bewusstheit. Also was daraus entsteht. Also ich glaube, wir dürfen in Deutschland darüber nachdenken, wie wir Sport fördern wollen. Weil wir dürfen ja auch davon ausgehen, dass es selbst, wenn wir 100 Menschen in diesen Sport bringen, am Ende vielleicht 3 Olympiasieger davon gibt. Der Rest sind Menschen, die eine ganz besondere Karriere haben, die ganz besondere Leistung gebracht haben, aber vielleicht haben die sogar alles richtig gemacht im Training. Und am Ende spricht so jemand wie der Ralf gerade drüber, die Geschichte, weil er halt bei Olympia 10. wird und wir in Deutschland so viele gute Sportler haben. Ob wir so viel haben, lass es einmal dahingestellt, aber wir haben häufig, das geht es auf die nur rein auf diesen Platz 1, ja. Und dabei sind aber da hinten dran ganz, ganz spannende Dinge entstanden und auch ganz, ganz spannende Persönlichkeiten. Und ich glaube, dass diese Persönlichkeiten eben weit über den Sport hinaus etwas zu sagen haben. Und ich treffe, also wenn ich auf diese Menschen treffe, das gerade wenn sie eben, es gibt olympische Sportarten, ich spreche jetzt mal Hockey, Rudern oder da sind ganz häufig auch ganz, ganz toll ausgebildete Menschen dahinter, die an Elite-Universitäten in den USA studieren, die ganz besondere Karrieren haben. Und denen wird wenig Gehör geschenkt. Und ich glaube, dass eben zum Beispiel diese Sache, sich selbst zu vermarkten in dem Fall, eben eine Aufforderung ist, in den Dialog mit seinem eigenen Leben zu gehen. Und je besser ich den habe, umso besser werde ich mich eben auch in dieser Sportwelt zurechtfinden. Ja? Und umso klarer sind meine Moralvorstellungen im Sport, umso klarer sind meine Wegvorstellungen, also um zum Beispiel gewisse Dinge zu tun, um mich auf Rennen vorzubereiten, kann das ja sein, dass ich wirklich extreme Wege gehe. Schönes Beispiel sind die Jungs aus Norwegen, die gerade im Triathlon aufmischen. Die sind unfassbar lange Zeiten in der Sierra. Und wer weiß, wie das in der Sierra ist, ist das, muss man sagen, Chapeau. Also alleine, dass du das da oben so lange machst, hast du
ja, noch mal kurz,
dir deinen Erfolg verdient. Und
nochmal ganz kurz, Philipp, Sierra Nevada, Höhentrainings- oder Sportleistungszentrum in der Höhe.
Ja, das weiß, ich weiß Community das doch, da sind ja, doch die Läufer.
Ein sehr spartanisches Umfeld bis zum nächsten vergnügungssteuerpflichtigen Etablissement ist es eine längere Autoreise, das macht man nicht zwischen den Trainingseinheiten. Da sind aber ja schon Generationen von Sportlerinnen und Sportlern aus unterschiedlichsten Bereichen, also Radsport, Schwimmen, Laufen, Triathlon und so weiter, geformt worden. Ne?
Ja. Vor allem für Laufen auch extrem monoton. Also du hast, glaube ich, zumindest für die Läufer, die ich kenne, die da auch doch längere Trainingsaufenthalte haben, du hast primär die Bahn, ja, und ein Laufband, um da vor Ort, sage ich mal, in dieser Höhe irgendwie deine Kilometer abzureißen. Da musst du schon Bock drauf haben, das muss man fairerweise auch so sagen.
Also du musst committed sein, wenn du das nicht bist, in dem Fall, ja. Also deswegen sage ich da, also wir haben uns da quasi die Light-Variante von dem Sportknast jetzt sozusagen gesucht, ja. Wir sind in St. Moritz, die Ingebrigtsen sind übrigens auch, ich glaube, soweit ich weiß, die längsten Zeiten in St. Moritz, weil
im Sommer,
St. Moritz
ja, genau.
In dem Fall einfach eine geniale Laufinfrastruktur bietet und soweit ich jetzt es eben gesehen habe, haben die für die Ingebrigtsen zum Beispiel Laufbänder beschaffen, die schneller 25 Stundenkilometer können und ähnliche Dinge, ja, die da oben eben, also dass die eben auch auf Höhe das entsprechende machen können. Oder für Nikola war, glaube ich, jetzt vor Tokio sowas wie ein Hitzezelt noch mit da oben. Und also das heißt, diese Sachen kommen eben dahin und aber Sportler machen das mit der Aussicht auf Erfolg. Das heißt, da steht etwas dahinter,
ja.
Und das Ding muss länger tragen als 14 Tage Malle, ja, also das heißt, sondern es ist ja so, dass also Bestleistung entsteht biografisch und wenn man da wieder reinschaut, da gibt es so viel Literatur zu, also zum Beispiel wie Talent oder exorbitant gute Leistung, ja, das ist eine Folge von 10 Jahren Deep Practice, so und nur wer das schafft und nur da reinkommt und selbst noch nicht, ist nicht gesagt, wenn ich das 10 Jahre gemacht habe, dass ich quasi kausal dann auch Weltmeister bin. Ja? Um das zusammenzubringen, das bedarf einiges. Und das ist aber auch, glaube ich, das im Kern, das Reizvolle, was Menschen daran anzieht, an solchen ganz besonderen Leistungen. Und das für mich persönlich ist das, egal ob das Fußball ist, ob das Leichtathletik ist, ob das Rudern ist, ob das Triathlon ist, ich kann mich für alle Sachen davon begeistern. Ich finde das einfach unglaublich, also lebenswert, könnte ich fast sagen. Also ich finde, dafür lohnt es sich sozusagen zu leben, also solche Sachen zu machen.
Mein Problem ist, dass ich das alles gerne verfolgen würde und gar nicht so viel Zeit am Tag zur Verfügung steht, um das zu tun. Ja, weil ich könnte ja heute 6 Stunden lang Giro gucken, ja, zwischendurch noch Tennis und heute Abend dann Frankfurt gegen Glasgow Rangers und so weiter und so weiter. Das darf ich
gucken. Aber das wird dir doch heute nicht so schwer fallen. Ich hoffe, dass du Frankfurt gegen Glasgow Rangers schauen wirst.
Also ja, das werde ich aus einem ganz schnöden Grunde tun, weil ich eine Zusammenfassung oder zwei davon mache. Also das wäre doof, wenn ich es nicht gucke. Ja. Lass uns nochmal zu Flo Anger zurückgehen, weil das aus meiner Sicht ja ein sehr spannender Punkt ist. Ich durfte ja am vorvergangenen Wochenende relativ lange neben Flo herfahren beim Marathonlauf, nämlich nachdem er sehr, sehr lange bei den Ironman-Weltmeisterschaften die Führungsgruppe geführt hat, ja, also angeführt hat. Weil er beim Schwimmen mit vorne rausgekommen ist und sehr, sehr stark Rad gefahren ist. Und dann haben wir gesagt, okay, damit wir ihn auch im Blick behalten, fahren wir jetzt mal mit unseren eigenen Motorrädern beim Laufen dahin. Und dann gab es ja eine Situation, wo dieser, wie hast du gesagt, langweilige Rennverlauf gebrochen ist für ihn, weil er seine Verpflegung bei Halbmarathon nicht bekommen hat. Ja, und erstmal Tatsache, dass er da dann relativ lange Zeit einfach stehend verbracht hat, um seine Verpflegung zu suchen, war das eine. aber dann in der Situation bei einem sehr, sehr anspruchsvollen Marathonkurs und sicher auch bei Temperaturen, die vielleicht für die Jahreszeit etwas zu hoch waren, nämlich so eher Mitte 30, hat er dennoch einen exzellenten Lauf gemacht, der aus meiner Sicht vor allen Dingen am Ende sehr, sehr viel mit einer Überwindung und einem Willen zu tun hatte, der sicher jetzt so in Zahlen nicht zu messen ist. Wenn du jetzt nochmal rekapitulierst, was für eine Entwicklung Flo halt als Persönlichkeit durchgemacht hat in den letzten anderthalb Jahren, ab wann würdest du sagen, hat dieser Prozess gefruchtet, um dieses Rennen da als Fünfter so zu Ende bringen zu können?
Also ich glaube, du kannst nicht über. Also du hast es so schön gesagt, es ist ein Prozess. Und es ist ein Prozess, der, von dem ich ausgehe, dass er nicht linear abläuft und dass er auch nicht immer nur nach oben geht. Und ich habe eben gesehen, dass beim Flo sich etwas zusammenbaut, auch mit Leistungen, die er zum Beispiel in nicht ganz so stark, also das war jetzt auch kein schwaches Feld, als er letztes Jahr in Chamorin gestartet ist und dort, ich glaube, da hat er gegen Magnus und Fred, also Magnus Dietleff und Fred Funk, ein sehr, sehr gutes Rennen geliefert, ja. Und hat im Prinzip, es ist ihm gelungen, auf nicht ganz so großer Bühne seine Karten richtig zu spielen. Meine zwei Hauptpunkte sind eigentlich das Rennen in Tulsa und das Rennen auf Mallorca, wo er im Prinzip zweimal Entscheidungen getroffen hat, die zu seinem Rennverlauf nicht für ihn positiv waren. Und wir, und das finde ich jetzt, und da muss ich dir quasi einmal widersprechen von deiner Anmoderation davon, nämlich das Rennen in St. George fand ich überhaupt nicht langweilig, sondern das fand ich extrem geschickt von ihm gelöst, weil er war beim Schwimmen dabei, beim Radfahren am Anfang dabei und er hat quasi sich über das Rennen wie so intervallmäßig in Szene gesetzt. Das heißt, er hat dann bis dahin, dass er Snow Canyon als erster hochgefahren ist und hat dann oben gesagt, so und Jungs, jetzt bitte macht ihr auch mal ein bisschen Führungsarbeit. Und das war eine Idee, dass wir zum Beispiel auch sagen, Snow Canyon brauchen wir A, hohes Tempo, aber gleichmäßig hohes Tempo und am Ende hat ihn dann niemand mehr überholt. Das heißt,
ja, das war der letzte wirklich herausfordernde Anstieg, aber natürlich an der Stelle, nämlich ziemlich spät im Rennen, etwa bei 160 Kilometer, war das ja ein Punkt, wo viele gesagt haben, okay, da könnte es sein, dass Vorentscheidungen fallen. Das war dann nicht ganz so, weil ja doch relativ viele Leute dann zumindest noch gemeinsam auf die Laufstrecke gegangen sind. Aber der Punkt ist ja, wie weh hast du dem einen oder anderen getan und wie lange kann der dir dann folgen? Das ist ja der Punkt immer. Ne? Ja.
Genau, und also das ist die eine Sache und auch vielleicht gar nicht nur die Führungsgruppe, sondern das Spannende ist ja, dass diese Super-Radfahrergruppe mit Cameron Wirth und anderen, also zum Beispiel denke ich, dass du das über das sehr stabile Radfahren der ersten Gruppe sicherlich Leute wie Sam Long daran gehindert wurden, ihr volles Potenzial zu entfalten in diesem Rennen. Erfolgreich daran gehindert wurden. Also das heißt, diese Führungskonstellation, wenn man sieht auch, wie viele davon am Ende in den Top Ten gelandet sind, die haben sicherlich auch Federn gelassen. Also die sind jetzt auch nicht mehr an ihr volles Potenzial rangelaufen. Aber die haben ihre taktischen Karten ganz gut gespielt. Ja? Und ich weiß auch nicht ganz genau, mit wie viel Rückstand zum Beispiel ein Christian Blumenfeld vom Rad gestiegen wäre, wenn da kein Cameron Wirth und kein Lionel Sanders von hinten gekommen wären. Also es hätte, wäre, wenn, aber ich gehe davon aus, dass deswegen finde ich es eine taktisch coole Leistung dieser fünf Jungs, die da vorne unterwegs waren, da hinzukommen. Und das musst du eigentlich auch erst behalten können da vorne, dass du sagst, okay, wir arbeiten zusammen, die haben sich gut also die haben im Prinzip im Rahmen der Regeln sehr, sehr gut miteinander harmoniert und haben es geschafft, 4 Minuten mit auf den Wechsel zu nehmen. So, dass sie das nicht alle durchgebracht haben und das ist alles cool. Ja, aber sie haben damit das Rennen lange bestimmt und das ist eigentlich das Ziel, dass Athleten im Prinzip ihre Karten so spielen. Und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das ist cool. Und jetzt zu dem Prozess. Ich habe den Eindruck, dass das eben wächst. Wir haben jetzt so ein Programm mit dem Flo durchlaufen. Ich arbeite mit einem Coach zusammen, der heißt Fabian Urban vom House of Leadership in Frankfurt. Der hat ihn im November, haben die beiden angefangen zu arbeiten. Und die haben jetzt irgendwann gesagt, so Philipp, wir sind jetzt auch so weit, dass wir ein bisschen über das Rennen sprechen können. Kannst du da mal mitsprechen wieder? Ich habe das ja vorher quasi so ein bisschen nebenher, so wie der Philipp das schon beschrieben hat. Ja, ein Coach macht das mal so, ja. Ich bin da sicherlich nicht ganz frei von, weil ich von Haus aus Pädagoge bin. Ja, das heißt, ich bin ich bin kein ausgebildeter systemischer Coach oder sowas, aber ich glaube schon, dass ich die Persönlichkeitsentwicklung von meinen Athleten immer mitdenke oder mithöre auf einem Ohr. Wo sind die unterwegs? Wie geht es denen? Ja, das, aber das wird jeder tun, der das also aus dem Herz irgendwie heraus empfindet. Und ich habe eben noch einen Teil Professionalität aus der Schule sicherlich mit dabei. Ja. Und in dem Fall war es eben so, dass ich gesagt habe, ja, ich mache die technische Sache, aber vielleicht bekomme ich zu viele Aufgaben und wir holen eine weitere Instanz von außen dazu, weil ich die Nuss auch nicht geschafft habe, im letzten Jahr selbst zu knacken. Ja, also das gebe ich auch zu, ich bin mit den Ergebnissen aus dem letzten Jahr gerade auf der Langstrecke eben nicht einverstanden, weil ich die Leistung sehe, aber nicht das Ergebnis. So, und ich denke, da darf dann Entwicklung stattfinden und das ist super reizvoll und das ist das, glaube ich, wo es im Sport dann dahin geht, dass es um Potenzialentfaltung geht und das ist das, was dann richtig cool ist, ja.
Absolut. Also Fabian Urban hast du angesprochen. Gib uns da vielleicht noch kurz ein paar mehr Infos. House of Leadership, ich kenne ihn auch so lose von LinkedIn, aber das ist ja vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Was macht der da genau, beziehungsweise wie ist er in eurem System sozusagen drin und unterstützt?
Also das ist eine ziemlich interessante Geschichte. Der Fabian ist mir das erste Mal auch tatsächlich unbewusst über den Weg gelaufen. Da war ich nämlich das einzige und einzige Mal in meinem Leben in Plaitas. Das ist ein Hotel auf den Kanaren. Und da ist er mir anscheinend ein Buffet mal über den Weg gelaufen. Aber also tatsächlich dadurch, dass es sehr intensiv ist, dass da sehr, sehr viele Menschen kommen, habe ich das gar nicht so abgespeichert gehabt.
Und du hattest Hunger noch. Das ist ganz schlecht.
Ja, genau. Und aber dann hat der Fabian eine coole Idee gehabt. Und zwar hat er während der Covid-Phase, und zwar in der frühen Covid-Phase im Jahr 2020 im Herbst, im Prinzip an die Gemeinde der Triathlon-Profis in Deutschland ein Angebot gerichtet. Und zwar hat nämlich gesagt, hey, ihr seid da in einer schwierigen Phase. Und wir könnten da ein Projekt machen, wie wir Menschen stärken aus unserer Arbeit heraus, die wir als Leadership-Coaches haben. Ja, und ich glaube, er und seine Lebenspartnerin, die Lena, die haben zusammen das House of Leadership in Frankfurt eben gegründet. Und bei diesem Kickoff, da war der Felix Weißhöfer dabei und da waren ganz viele aus der Profigemeinde in Deutschland, die man so kennt, im Triathlon auch dabei und haben sich das angehört. Und soweit ich das verfolgt habe, ist dann gar nicht mehr so viel da hinten raus passiert. Es gab ein, zwei Veranstaltungen, wie auch immer. Und es ist so, dass ich den Draht zum Fabian ein bisschen gehalten habe und diesen Draht dann auch wieder aufgenommen. Und wir haben dadurch eigentlich durch eine Frage, die mich selber bewegt hat, weil ich mich als Coach jedes Jahr suche ich mir eine Person, die mir hilft, weiterzukommen. Mhm. Also ich mach das eigentlich jedes Jahr, dass ich mir einen Begleiter suche für meinen eigenen Weg als Trainer. Und das habe ich im vergangenen Jahr, habe ich eine Sequenz da mit Fabian gemacht, um für mich in Bereichen weiterzukommen, die mir selber am Herzen liegen. Und dann habe ich daraus hin eben gesehen, okay, ich komme mit Flo an einzelnen Stellen nicht weiter und vielleicht ist die Art und Weise, wie ich das angehe, auch gar nicht die richtige. Ja? Oder es gibt sicherlich da auch andere Profis. Also ich bin Profi für Leistungsentwicklung, aber es gibt eben noch andere Elemente. Und dann habe ich meine Weiterarbeit tatsächlich daran gebunden, dass Flo noch jemanden mit ins Boot nimmt, dass wir das Team erweitern. Was daran arbeitet. So, und das ist eben seit November geschehen. Und wenn ich jetzt sage, was wir jetzt in St. George gesehen haben, ist für mich quasi ein erstes Indiz, dass es in die richtige Richtung geht.
Wenn wir jetzt nochmal zu diesem Laufen zurückkommen, also dann jetzt mal aus wirklich Training, konkretes Coaching am Renntag und das, was da passiert ist beim Marathonlaufen. Wenn wir uns das nochmal angucken, hast du den Eindruck, wenn du da vor Ort gewesen wärst, hättest du an der Situation was ändern können? Weil offensichtlich wurden ja da, das war wohl nicht nur bei Flo so, Special Needs nicht richtig sortiert oder an falschen Tischen aufgebaut oder. Das habe ich von einigen gehört, dass nicht alle Dinge an den richtigen Positionen, an den richtigen Tischen waren. Weil Flo musste dann ja Entscheidungen treffen, logischerweise, weil du kannst zwar an einem Special Needs vorbeirennen, wenn du dich total gut fühlst, aber wenn du es bei Halbmarathon machst, bei einer Langdistanz, wirst du das bezahlen. Das wirst du schon beim Marathon bezahlen, aber da wirst du es erst richtig bezahlen. Und er musste dann halt ja die Entscheidung treffen, auf Gels umzusteigen, die dann halt einfach anders sind. Hast du da gedacht, Mensch, wäre ich doch jetzt extra vor Ort? Du könntest ja leider aufgrund einer Covid-Infektion von dir und deiner Frau Laura Philipp nicht da sein. Sind das dann so Momente, wo du in den Tisch beißt oder denkst du, nee, das hätte ich da auch nicht anders beeinflussen können?
Ja, natürlich werde ich da zum Rumpelstilzchen zu Hause. Also das ist ganz schlimm für mich. Und das ist aber in doppelter Hinsicht schlimm. Also ich muss zum einen sagen, das ist ein krasses Versagen des Veranstalters.
Ja, klar.
Also das ist eine Katastrophe für eine Weltmeisterschaft, weil im Prinzip haben die einen Impact auf das Rennen damit ausgeübt, dass sie einen Athleten, der sich darauf verlässt und diese Special Needs sind im Ironman, also auf der Langdistanz, einfach ein Element, ein taktisches Element. Und ich hätte es tatsächlich noch ertragen können, wenn das für alle der Fall gewesen wäre.
Dann wäre es für alle scheiße gewesen, aber eine Chancengleichheit wäre gewährleistet
scheiße
gewesen.
Scheiße für alle ist immer noch eine Sache, die ich besser ertragen kann, als da steht vom Sebi die Flasche, dann steht vom Flo keine und vom nächsten steht wieder eine und so weiter. Und um auch in der ich denke, das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, denkt doch einfach mal drüber nach, Flo hätte seine Verpflegung gehabt und hätte seinen Marathon stabil durchlaufen gewesen und wäre Dritter geworden.
Ja. Mhm.
Ich behaupte, das sind vorneweg 50.000 bis 100.000 Euro, die ihm dadurch gelangen. Also um das einfach mal, also ich will darauf nicht zu sehr rumreiten, ich möchte mehr auf Flo's Reaktion darauf eingehen. Aber dennoch ist das eine Sache, die, glaube ich, mal klipp und klar gesagt werden muss. Das ist eine Katastrophe. Ja, und das ist für professionellen Sport nicht würdig, dass sowas passiert. So, andere Sache. Flo's Reaktion darauf. Ich glaube, dass du in diesen 8-9 Stunden Renndauer tatsächlich immer wieder mit unvorhergesehenen Situationen umgehen können musst. Weil irgendjemand, also wunderbar, in der Vergangenheit im Triathlon gibt es Athleten, die das quasi gemacht haben. Wir haben andere in unvorhergesehene Situationen gebracht, indem sie irgendwas zu ihnen gesagt haben oder irgendetwas. So, und das ist einfach eine andere unvorhergesehene Situation. So, und ich denke, Flo hat das gut gelöst für sich. Dennoch hat er sich für meinen Geschmack ein Stück zu sehr aus seiner Mitte heraustreiben lassen. Und zwar noch zu diskutieren von etwas, was nicht da ist. Oder, sondern im Prinzip ist es munterwischen, weitermachen. Ich mache das Allerbeste daraus, was jetzt hier möglich ist. Ja, und er hatte das Glück, dass er nicht sonderlich unter Druck stand von hinten. Aber ich glaube, dass für zukünftige Situationen muss die Reaktion noch schneller gehen für einen Champion. Also dafür hat er dann für meinen Geschmack einen Tacken zu viel Zeit verloren. Ja, und da muss es wirklich so sein, okay, hier wird mit offenem Visier gekämpft und ich gehe all in und bringe das rein. Also das wäre so das, was ich so formulieren kann, wo ich weitermachen möchte. Und wir haben natürlich auch im Hintergrund besprochen, okay, was hat gefehlt? Also was kannst du ersetzen? Die Energie konnte er ersetzen durch die Gels. Mhm. Was er nicht ersetzen konnte, ist, dass Flo einen relativ hohen Salzanteil in seiner Verpflegung hat. Mhm. Und damit wurde er quasi hinten raus im Ironman, das zwischen 35 und 42 dann eben ein bisschen bestraft. Da habt ihr, glaube ich, ein paar Mal gesehen, dass sich einen hinteren Oberschenkel gelegt hat.
Ja, auch mal stehen bleiben musste wegen Krampf und so, ne? Also genau so, ja. Mhm.
Exakt. Und das ist sicherlich ein Teil, den wir jetzt hinterher technisch noch besprechen. Ist es möglich, beispielsweise im Rennanzug zum Beispiel im hinteren Täschchen noch 3 Salztabletten zu haben, falls so etwas wieder eintritt? Mhm. Also das heißt, nicht die Schuld dann beim Veranstalter oder sowas zu suchen und sagen, da. Ich sage das unprofessionell, aber tatsächlich ist es Teil der möglichen Skala, dass so etwas passiert. Und dann kommt es quasi darauf an, auf die Reaktion. Wie bin ich da unterwegs und wie bin ich da situiert, um mit dem Fingerschnips sozusagen die Lösung für sich parat zu haben, auch wohl wissend, dass das nicht mehr die 100% Lösung ist.
Ja, das sind so Situationen, die Philipp, du ja schon häufiger auch vom Marathon beschrieben hast. Ja, da schießt einer die Flasche vom Tisch und dann kannst du entweder weiterlaufen oder 5 Minuten nach der Flasche suchen. Ja, also Flo Angert hat bei der WM ja roundabout 50 Sekunden an diesem Tisch gestanden, ja, und überlegt, wo diese Flasche sein könnte und mit einem Helfer diskutiert. Ja.
Wie viel Flaschen stehen denn beim Ironman üblicherweise bei so einer WM auf dem Tisch? Weil bei uns ist ja schon bei den großen Marathons so, dass es in der Regel sehr lang aufgebaut ist, weil so ein Elitefeld gut hängt dann davon ab, ob das jetzt Berlin ist oder Hamburg oder Valencia oder keine Ahnung. Aber das sind ja dann schon, sag ich mal, normalerweise vielleicht, wenn es professionell ist, sag ich mal, so 5-6 Flaschen nur auf so einem Tisch und dann halt der nächste Tisch und dann der nächste Tisch immer mit so ein bisschen Lücke, damit, weil wir in so einer geballten Gruppe üblicherweise an so eine Verpflegung kommen, sonst würde das ja nicht funktionieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da auch viel unübersichtlicher war, weil da wahrscheinlich, die gehen da wahrscheinlich beim Marathon davon aus, dass das schon auseinandergezogen
ist. Also ist tatsächlich gar nicht so krass. Und zwar entweder gibt es halt diese Beutel, die du aufmachen musst, klassisch bei Ironman, das kennt aber auch jeder von den Athleten. Mhm. Oder jetzt eben diese Tische, da ist dann aufgebaut. Und jetzt kannst du ausrechnen, das Profifeld der Herren war ja am Ende, gut, jetzt wie viele Leute sind am Start? 40 sind auch an den Start gegangen, bei den Frauen 30. Das heißt, wir reden am Ende über 70 Athleten. Das haben sie relativ, also für mich sah das von außen aus als nach einer lösbaren Aufgabe an den Tischen. Mhm. Ja. Und klar ist, ich meine, ihr Läufer seid da schon Profis, der eine hat ein Fähnchen, der nächste hat so ein Puschel oder irgendwas da oben dran, dass er halt sieht, greift, weiter geht's. Ja, also das ist eigentlich nicht das Problem. Und Flo wusste ja auch genau, wo er hin musste. Also der ist ja eigentlich auch zielstrebig darauf zugelaufen.
Also im Prinzip darf ich nochmal ergänzen, weil ich glaube nicht, dass man das immer sehen konnte. Tatsächlich war es so, also das Feld ist ja viel dünner dann, ne, für Läufer.
Zu der Situation des Rennens schon ausgedünnt.
Zu einem Läuferfeld ist das halt zu dem Zeitpunkt sehr viel weiter ausgestreckt. Das heißt, es gibt kein, wir rennen in einer kleinen Gruppe oder Gruppe auf so einen Tisch zu. Das gibt es in der Regel nicht. Mhm. Ja, und es war in St. George auch noch so, dass die jeweils vorgewarnt waren, also die Helfer, und die haben, und das war bei Flo, da habe ich drauf geachtet und bin ja eine Zeit lang dann auch bei Anne Haug mitgefahren, da haben die Helfer immer schon vorher gedeutet, auf welchem Tisch sie sind. Und sehr klar. Die sind halt da hingegangen an den Tisch und haben gedeutet, hier muss deine Flasche stehen. Dann musst du die natürlich selber trotzdem identifizieren und so weiter. Ja, aber die haben ja eine bestimmte Anzahl von Startnummern dann auf einen Tisch sortiert. Ja, weil du weißt selber, wie es ist. Hast du selbst schon oft genug erlebt, dass dann einer denkt, ah, war es nicht doch Tisch 4 oder Tisch 5 und dann wieder zurückläuft und so weiter. Ja. Sagen wir mal, das Bewusstsein, welches ist jetzt der Tisch 4 und welches ist der Tisch 5 in einem Ironman bei 35 Grad ist vielleicht noch ein Hauch anders. Ja, das kann man sich ja eventuell vorstellen. Aber daran hat es nicht gelegen, weil, wie gesagt, das fand ich gut organisiert, dass da immer jemand stand und gesagt hat, das ist dein Tisch. Ja, da musst du deine Flasche eigentlich finden. Ja.
Also das. Aber und sie haben, also das nur, ich meine, es ist es, wie es ist, es lässt sich auch nachträglich nicht mehr ändern. Ich gebe da auch Philipp total recht, das ist hochgradig unprofessionell bei so einer Güteklasse des Events, sage ich jetzt mal, wo es auch um so viel geht für die einzelnen Athletinnen und Athleten. Aber interessant wäre jetzt für mich zumindest, hat sich im Nachgang klären lassen, was das Problem war, warum genau seine Flasche nicht da war, wenn die davor da waren. Also der ist ja dann auch so weit vorne gewesen, das kann ja jetzt nicht jemand anders, oder ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand anders das genommen hat. Das kann im Marathon ja schon passieren, weil wenn ich auf eine, sagen wir mal, wenn ich jetzt sage, ich will auf Bestzeit anlaufen, dann läufst du in einer Gruppe, die auf 2.10, 2.11 anläuft. Und natürlich gibt's vorne Leute, die auf 2.5, 2.4 oder whatever laufen. Da kann es natürlich passieren, dass in so einer 20-Mann-Gruppe vorne versehentlich einer, das sollte nicht passieren, aber deine Flasche mitnimmt. Aber das ist ja in der Wettkampfsituation hier, WM, Ironman, Top-Gruppe vorne, kann das ja nicht passieren. Das heißt, also.
Also ich habe keine Erklärung gehört. Ich weiß nur, dass halt verschiedene Athleten einfach nicht ihre Verpflegung an bestimmten Punkten auf der Strecke hatten. Also da sind, glaube ich, einfach bestimmte Beutel, wo die normalerweise drin sind, nicht abgeliefert worden an den jeweiligen Stellen. Gar nicht auf den, vielleicht sogar auf den Tischen, I don't know, weil hat dann relativ lange an seinem Tisch da verharrt. Ja, da stand halt jetzt auch noch die Flasche von Sebastian Kienle, also seinem Trainingspartner. Ja, der hat zwar nachher gesagt, hätte er ruhig nehmen können, weil zu dem Zeitpunkt war bei mir schon egal, aber das machst du ja logischerweise nicht, ist ja klar. Ob das jetzt auf Tisch 3 oder 7 gestanden hat, I don't know. Ja, oder ob das überhaupt gar nicht da war, das wissen wir nicht. Mhm.
Genau, ich habe da auch keine Information zu, aber Fakt ist, dass es nicht funktioniert hat und dass das einen Impact aufs Rennen hatte. Ich denke, das kann man festhalten und dann ist die Frage, wie reagiert ein Athlet in der Situation und wie geht es weiter? Und Punkt ist auch der, überall da, wo Menschen mit am Werk sind, können diese Fehler passieren. Dass das jetzt eine besonders offene Seite ist, glaube ich, habe ich so benannt, ja, und dass das auch ein Ärgernis ist, ja, aber ja, that's life. Also ich glaube, das muss man eben jetzt auch so sehen. Und die Frage ist einfach nur, wie gehst du damit im Blick in die Zukunft? Ja, also was lernst du da draus? Und wie gehst du weiter mit um? Ich glaube auch nicht, dass so eine Situation nochmal kommt. Das, du wirst in einer anderen Form wieder geprüft werden, ja. Und das ist was anderes. Und es kann genauso unfair sich anfühlen, ja. Mhm. Aber es geht ja per se darum, wie weit bleibe ich in meiner Mitte, um meine optimale Performance trotzdem rauszubringen.
Ja, absolut. Das Spannende daran ist ja, weil du vorhin sagtest, ja, früher hat dann irgendjemand was gesagt in einem Rennen. Dafür gibt es ja zahllose Beispiele, auch sehr spannende Beispiele. Und es gibt natürlich dann auch noch die Mischung zwischen Abräumen von Tischen und was sagen. Ja, Chris McCormick gegen Andreas Rehlert, klassischer Fall. Andreas Rehlert war deutlich schneller im Marathon unterwegs, hat relativ schnell einen Rückstand aufgelaufen zu dem damals führenden Australier. Und du hast gedacht, okay, der muss jetzt einfach nur links vorbeigehen, dann ist das Ding gegessen. Das hat er nicht gemacht, sondern ist an dessen Schulter gelaufen. Und dann hat McCormick, weil er einfach ein unglaublich guter oder sagen wir mal ausgefuchster Wettkämpfer ist, hat sofort eine Kommunikation begonnen. Das ging mit Blicken los, aber dann eben auch mit Sprechen, ja, mal einen Schwamm rüberreichen und dann wie aus Zufall einen ganzen Tisch mit Wasser versehentlich abräumen. Ja, wir hatten das ja, die Diskussion nach dem Marathon in Tokio, wo jetzt nicht Murat klar Amdouni. War, ja, hat der Madouni da jetzt die Verpflegungsstation absichtlich komplett entwässert oder war das halt ein Versehen, weil er einfach fertig war und nicht anders konnte.
Und zufällig genau die letzte Flasche dann aber gegriffen
ja,
hat.
Die genau, ne, also da ist die Diskussion ja immer noch unentschieden. Ja, ich glaube, es steht...
Er hat in Kenia nicht so viele Trainingspartner, sage ich mal, diesen Februar. 73, also er war 27, ja da, aber es gab nicht viele Leute, die mit ihm trainieren wollten.
Ich bin nach 58 Mal Anschauen der Bilder inzwischen eher dabei, dass er nicht mehr anders konnte. Aber da sind wir wieder bei Persönlichkeiten. Ja, du kennst ihn, Philipp, und hast gesagt, okay, der ist nicht auch in anderen Bereichen nicht besonders gut beleumundet. Und dann geht es halt dahin. Ja, aber das ist ja genau diese spannende Auseinandersetzung zwischen Menschen, wenn es halt wirklich um, Philipp Seib, du hast es vorhin gesagt, es gibt nur einen Weltmeister am Ende. Ja, und natürlich ist es ein Unterschied, ob ich auf dem Podium nachher stehe, jetzt nicht nur vom Preisgeld her, sondern eben natürlich auch von der Wahrnehmung, von der medialen Vermarktung, von der tatsächlichen Vermarktung hinten drauf, ist das natürlich ein Unterschied, ob ich Dritter oder Fünfter bin. Das ist gar keine Frage in einer leistungsorientierten Sport hat und in einem Leistungssystem. Und da sind dann halt genau die Unterschiede. Und das ist ja das Spannende. Was ist das Learning, das ich daraus ziehe? Ja, also, dass ich eben eine Notfall-Salzversorgung dabei habe, ein Notfall-Gel. Ja, das ist so ein Ding, was Radfahrer, wenn sie eine lange Ausfahrt machen, immer dabei haben, irgendwo in der Satteltasche noch ein Notfallgel, ja, damit du nicht einen Hungerass kriegst, weil das dann ist, dann kannst du dich gleich abholen lassen irgendwo, ne? Aber das ist beim Rennen ein bisschen ungünstig.
Ja, also ich tatsächlich, das, was du jetzt gesagt hast mit dem Learning, das ist die eine Sache. Und ich würde dir gern zweiteilig antworten. Und zwar Teil Nummer eins ist quasi noch ein Rückgriff auf deine erste Frage. Und zwar, du hattest dann noch mitgefragt, ob ich, ich habe ja gesagt, dass ich auch natürlich in die Tischkante gebissen habe in dem Moment, dass ich nicht da war. Ich glaube schon, dass der Betreuungsstab für Athleten wichtig ist. Mhm. Also wenn ich das erlebe, gerade auf der Langstrecke hast du einfach auch viele Phasen, in denen Athleten auf sich selbst gestellt ist. Und ich glaube gar nicht unbedingt, dass das ein Wort oder irgendwas geändert hätte. Aber ich hätte zum Beispiel versucht, auf diesem zweiten Halbmarathon so oft wie möglich irgendwie dazustehen, dass er mich sieht. Mhm. Einfach, dass ich da bin. Ja?
Ja.
Und dass ich ihm, sag ich mal, nur durch mein Dasein die Stange halte. Und das kann natürlich helfen, oder, aber ich sage nicht, dass das an meine Person koppelt. Es hätte auch Flo's Freundin sein können. Flo hatte auch in dem Fall mit dem Simon Gehr und mit dem seinem Manager zwei Personen mit dabei. Nur natürlich verbindet Flo und mich genau diese Performance-Sache. Ja. Also das heißt, vielleicht habe ich in der Sache eine besondere Bedeutung. Also wenn ich zum Beispiel sage, Flo, du kannst das trotzdem, ja, hat das vielleicht ein anderes Gewicht, als wenn das der Manager sagt. Also zum Beispiel der Manager könnte das bei einem Interview vorher sagen, Flo, du kannst das, ja. Wohingegen ich das dann quasi auf der Performance-Seite ihm die Stange halten könnte.
Ja.
Ja.
Also der, ich hoffe einfach, dass ich auf Hawaii dabei sein darf.
Ja, ja, das hoffen wir alle, dass Laura auch dabei ist, logischerweise. Ja. Also Simon ist ja ein guter Bekannter auch von uns, vor allen Dingen von Philipp. Der hat alles gegeben, das kann ich bezeugen, weil ich den ja mehrfach getroffen habe. Er hat etliche Kilometer auf dem Rad nebenher und er hatte mit Abstand den höchsten Dezibelwert an der Strecke.
Und ich habe mit Simon telefoniert, als das passiert ist tatsächlich. Ja. Also das heißt, wir hatten einen ganz kurzen Connect, dass er, also das heißt, ja, klar, also natürlich.
Aber du hast natürlich vollkommen recht, es ist ja was anderes, wenn du mit deinem Athleten über eine Verpflegungssituation, eine Rennsituation sprichst oder ob das jemand tut, der eine hervorragende Content-Zulieferung im Social-Media-Bereich gemacht hat. Ja, das ist halt einfach anders, ist ja klar. Ne?
Ja.
Ja, spannende.
Lasst uns doch vielleicht noch zum Laufthema noch ein bisschen deeper rüberschwenken. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere, der hier zuhört, natürlich jetzt, also wir haben auch Leute dabei, die wesentlich vielseitiger sportlich unterwegs sind als ich, sprich tatsächlich auch Radfahren und schwimmen können, aber natürlich haben wir auch wahnsinnig viele.
Als ich bisher.
Bisher, ja, wenn ich dann Age Grouper bin, dann, scheiße, das bin ich schon, ich könnte auch jetzt schon anfangen. Nein, lass uns noch kurz mal einen Blick reinwerfen in deine Philosophie, spezifisch was Lauftraining anbelangt. Also wenn man sich jetzt bei dir mal auf der Kick-Ass-Website umschaut, dann ist ja zum Beispiel unter dem Bereich Laufen zum Beispiel mal angeführt, dass du auf jeden Fall Qualität vor Quantität bevorzugst und wie das natürlich so ist, gibt es da total unterschiedliche Ansätze, wie überall im Training, natürlich auch im Laufen, und deswegen ist das natürlich ein total spannender Ansatz. Ich denke, für die meisten, die jetzt hier zuhören, weil die wenigsten jetzt Zeit übrig haben, ja, viele haben ja logischerweise irgendwie einen Job unterzubringen und ihr Familienleben unterzubringen, und deswegen ist genau das ja wahrscheinlich für viele sehr spannend, wie man in wenig Zeit trotzdem versuchen kann, das Maximale für sich im Laufbereich rauszuholen.
Ja. Also ich bin dir erstmal sehr dankbar, dass du danach fragst. Und die zweite Sache ist die, wir haben natürlich, also du versuchst immer irgendwie einen Stempel dafür zu kriegen, die Sachen zu haben. So. Und ich glaube, dass es weder für die eine Richtung nur Argumente gibt, als auch nur für die andere Richtung. Das ist der erste Punkt. Wir fangen bei Kick-Ass an, dass wir sagen, wir haben einmal diesen Topic Training und den zweiten Topic Education. So. Und ich glaube, dass das wie Zahnräder sind, die ineinander funktionieren müssen. Das heißt, du brauchst einen Plan, was du trainierst. Und auf der anderen Seite machen wir uns in meinen Augen ganz häufig zu wenig Gedanken darüber, wie die Durchführungsqualität tatsächlich am Ende von Sporttraining ist. Und das ist wieder die Sache, wo bei mir der leidenschaftliche Sportlehrer eben rauskommt, dass ich sage, wir müssen Sportausbildung sehr breit ansetzen. Und das heißt, Athleten, die zu mir kommen, vor allen Dingen im Profibereich, ist jetzt erstmal so, dass ich gesagt habe, so, und ich möchte, dass du weißt, wie du mit deinen zwei Bremsen am Rad umgehst und dass du einen Körperschwerpunkt hast und dass du damit zum Beispiel auch maßgeblich die Abfahrtsgeschwindigkeit beeinflussen kannst, ja. Und jemand, der gut abfährt, kann auch per se schneller Rad fahren. Also das heißt, ein Gefühl dafür, du fährst über eine Kuppe, wann gibt das Rad frei, wann läuft das, wann wird das schnell das Gleiche, wie ist mein Körperschwerpunkt im Wasser, wie läuft das beim Laufen. Also wirklich eine breit angelegte Sportausbildung. Da unterstelle ich jetzt der Zielgruppe der Triathleten, dass sehr viele auf diesem monotonen Pferd reiten, ja. Und das heißt viel, also sehr lange Sachen, aber gar nicht mehr da reinschauen, ja, wie schnell kann denn etwas gehen, ja, und dass ich schaffe, die Spanne zwischen ganz, ganz langsam, also ich nenne jetzt mal 7er, 8er, 9er Schnitt, ja, pro Kilometer bis hin zu 2,30 und schneller, wirklich beherrschen, also motorisch beherrschen. So, und da sind wir beim Laufen, dass ich sage, ja, das ist vielleicht auch eine Diagnose, wenn man auf die deutsche Laufszene schaut, hey, gerade in den Unterdistanzen sind wir zu lahm. Ja, also wir haben, der Speed fehlt. Ja. Und ich glaube, dass gerade durch motorisch-technisches Lernen, Athletik noch mit angeknüpft, Speed entsteht. Und ich sage auch heute, dass ich einen riesen Respekt vor jemandem mit 50 oder 60 Jahren habe, der einen guten Fünfer laufen kann. Ja. Weil ich das viel, viel schwerer finde, als einen Marathon zu laufen. Also mit 50, 60 Jahren einen guten Fünfer noch laufen zu können, ist für mich schwieriger, als einen guten Marathon da zu laufen. Ja. Und dann bist du bei Sachen wie zum Beispiel dem Neuroathletiktraining von dem Lars Lienhardt. Dann bist du bei Sachen wie funktioniert motorisches Lernen? Wie schaffst du es, eine Breite anzulegen? Also zum Beispiel, ich rette mich, weil ich Zeit nicht für Ausdauertraining habe, ganz häufig in andere Sportarten. Und ich frage mich immer, wie schnell kann ich andere Sportarten lernen? Schaffe ich es, in 2 bis 3 Stunden Kitesurfen zu lernen? Und da quasi Höhe zu halten auf dem Silberplanersee, während meine Athleten halt gerade was anderes. Also, dass du tatsächlich motorisch wach bleibst. Und ich sehe ganz häufig, dass wir sehr viel motorische Einfalt da draußen haben. Ja.
Würde ich unterschreiben, ja.
Und das merkst du alleine, dass Leute nicht zwischen Vorderrad und Hinterradbremse beim Rad wirklich differieren können. Und deswegen, also das ist mir schon mehrfach begegnet. Ich weiß, dass es auch für viele schwierig ist, mit so einer Kritik umzugehen. Also wenn ich zum Beispiel sage, Laura macht per se keine Radausfahrten mit L-Schrubbern, dann fühlen sich viele vom Kopf gestoßen. Mhm. Aber ich habe einfach zu häufig gesehen, wenn man für ein Event oder irgendetwas eine Radausfahrt macht, dass ganz viele Menschen nicht mit ihrem Sportgerät umgehen können. Also sie sind Beifahrer und nicht Fahrer davon. Und das ist eigentlich auch so ein Motto, was wir uns angelegt haben, dass wir gesagt haben, wir wollen jeden dazu befähigen, Fahrer seines Laufstils zu sein, Fahrer seiner Skier zu sein, Fahrer seines Fahrrades oder auch derjenige, der bestimmt, wie das Schwimmen funktioniert. Mhm. Und das eine Schlussfolgerung davon ist, ja, vielleicht ist dann eine Schwimmeinheit nur 2 Kilometer lang und nicht 3,5 Kilometer, ja, weil ich mir zum Beispiel längere Pausen gönnen muss, um die technische Qualität zu halten. Und wenn ich das Schritt für Schritt mache, schaffe ich es zum Beispiel auch, und da sind wir sehr gut belegt, dass zum Beispiel die Nervansteuerung besser funktioniert. So. Und gerade dieses Bewegung beginnt im Kopf, die Nerven geben das nach außen wieder, und dann hast du einen Dialog zwischen dem, was du aufnimmst, was du über die Perzeption, über deine Haut, über deine Sehwahrnehmung, über das Riechen, Hören, Fühlen und so weiter, was du aufnimmst, und der Rechner, dein Hirn, verarbeitet das Ganze und gibt wieder nach außen was Neues. So. Und jetzt schau dich mal bei Triathlons, Stadtmarathons, Hobbyveranstaltungen um. Da musst du ja manchmal häufig sagen, okay, ich bin froh, wenn ich hier von 50% morgen beim Orthopäden sitzen. Und das ist, und ich weiß, dass das eine Zumutung ist, was ich da teilweise sage, ja, aber und deswegen sage ich aber, dass Sportausbildung sowohl in der Schule als auch bei uns bei Kick-Ass bei allen Sachen einen höheren Stellenwert erfahren darf. Weil jemand, der zum Beispiel sicher eine Rolle vorwärts kann, wissen wir, dass der besser fällt. Wir wissen, dass jemand, also deswegen bringen wir das Kindern sehr früh bei. Aber über die Schule hinaus ist fast kein Erwachsener mehr da drin. Und ich glaube, dass zum Beispiel Covid diesen Trend auch verstärkt hat, dass Vereine quasi entseelt wurden, ja. Und deswegen finde ich das so unglaublich spannend, da drin zu arbeiten. Und schlussendlich, wenn du den Faden oder wenn du das bis zum Ende spinnst, ist eine ästhetische Bewegung oder eine gute Bewegung, eine stabile Bewegung auch häufig eine ökonomische Bewegung. Ja. So, und das würde ich als DNA meiner Profitruppe sehen, dass ich versuche, die wirklich zu besseren Sportlern auszubilden. Und wenn du denen beim Laufen zuschaust, hoffe ich, dass du siehst, dass die alle einem gewissen Bild von Laufen entsprechen, ja, wie die unterwegs sind und dass sie sich da weiterentwickeln. Genau. Und dann kommt der letzte Teil, also was ich gesagt habe, diese motorische Ausbildung, platt mal so gesagt, was da eben alles dazugehört. Dann kommt eben noch die Athletik dazu. Und gerade in dem Bereich Ausdauer und Athletik haben wir eben die Erfahrung gemacht, dass wir mit diesem PNF-Training, also propriozeptive neuronale Fazilitation heißt das. Es kommt aus der Physiotherapie, dass du es schaffst, damit deutlich bessere Ansteuerung herzustellen, weil du mit sehr kurzen oder mit, ja, im Prinzip arbeitest du nah am One-Repetition-Maximum, ohne riesig Gewicht drauf zu packen. Und mein Eindruck ist es, ich kann das nicht wissenschaftlich belegen, ganz wichtig, aber ich sehe Athleten, die quasi eine overall bessere Ansteuerung haben und zum Beispiel auch in diesem Bereich Neuroathletik besser performen. Ja, und das geht davon, dass ich den Kopf sauberer über der Wirbelsäule positionieren kann. Das heißt, ich springe nicht in so eine Brustwirbelsäulenkyphose nach vorne, bis hin zu einer besseren Anbildung der Schulterblätter oder gerade beim Laufen eben dieses Thema, baue ich meine Hüftspannung über einen Hüftbeuger oder gelingt mir das Widerlager Hamstring, Gluteus, unterer Rücken, ja, und wenn das passiert, dann hast du natürlich ein mega reaktives Laufen, ja, wenn die Leute da reinkommen, dass sie eine volle Hüftstreckung sind und dass der Hamstring, die Gluteen und der untere Rücken das übernehmen, dann funktionieren die Stoßdämpfer im Körper und das ist die krasseste Verletzungsprophylaxe, die du tun kannst, ja, so, und da kommen halt viele, viele Trends irgendwie so zueinander. Und was ich mache als Trainer, ist Ordnung schaffen. Also ich versuche zu sortieren und Angebote zu machen, die auf den jeweiligen Profi passen. Und im Kleinen tun wir, oder ist nicht im Kleinen, aber für Altersklassenathleten tun wir das bei Kick-Ass Sports. Und Kick-Ass Sports ist damit im Prinzip die Idee des Verfügbarmachens von Dingen, die wir so im Alltag leben mit Profis, aber eben auch für Altersklassenathleten und jemand, dem sein Sport nicht egal ist, sondern der dafür sagt, ich verwende pro Woche 2, 3 oder 10 Stunden darauf, mich zu trainieren. Und mir ist nicht egal, mit welchen Bewegungsmustern ich da draußen unterwegs bin, sondern ich habe auch Bock, zum Beispiel daran zu arbeiten, an meiner Geschwindigkeit, an meiner Ablaufgeschwindigkeit, an der Reaktivität meines Fußaufsatzes. Ja, diejenigen, die finden da bei uns ein cooles Angebot. Ja, und wir sagen, das funktioniert einmal auf einer virtuellen Ebene, zum Beispiel über dem Offerieren eines Planes, und auf der anderen Seite über das Education. Das heißt, du triffst dich und arbeitest gemeinsam an etwas. Radfahren, Schwimmen, Laufen, Athletik, was wir jetzt bisher haben. Wir werden das nach und nach ausbauen. Und die beiden Sachen, wenn die interagieren, dann entsteht was Besseres im Sport. Und ich glaube, dass es weder nur virtuell sein kann, noch nur one-on-one. Also ja. Und deswegen versuchen wir beides aus beiden Welten zu haben. Und wir versuchen das auch immer wieder dann in die Pläne zu tragen, das, was wir in den Educations hatten, sodass dass du die Dramaturgie aus deinem Lernen in dein Alltagstraining reinbringst.
Ja. Also du hast ja als Profitrainer eine Luxussituation. Du hast es per se mit sehr talentierten Menschen zu tun, ja, weil sonst wären die nicht da, wo sie sind. Das setzt natürlich voraus, dass sie ja schon ein Athletenleben vor sich haben, ja, das sie geprägt hat. Wir haben das ja auch in unserer sehr spannenden Folge mit Patrick Lange, der ja auch sehr detailliert mit seinem Laufcoach an Ansteuerung, an Laufen etc. arbeitet, gesehen. Dass es tatsächlich zu Beginn dieser Prozesse, ja, wie kann ich Laufen stabiler machen, wie kann ich das effizienter machen, dann ein Zurückgehen wirklich zum Gehen, ja, also wie gehe ich eigentlich, gibt. Machst du das mit all deinen Athleten oder tastest du dich praktisch in bestimmte Bereiche vor, wenn du siehst, okay, da setzt schon ein entsprechender Prozess an, wo ich hin will, also in Richtung eines reaktiven Fußaufsatzes, in Richtung einer Hüftstabilität etc., dass du sagst, okay, ich muss gar nicht zurück bis zum Gehen, oder ist es ein Prozess, dass du sagst, nee, wir fangen immer erstmal mit Gehen an, ja, um daraus wieder ein effektives, ein ökonomisches Laufen aufzubauen?
Also ich muss ein bisschen ausholen. Ich denke, dass das wie bei einem Haus ist. Und zwar, du brauchst ein Fundament, auf das du weiter aufbauen kannst. Und je stabiler ein Fundament ist, umso schöner, größer kann dieses Haus da oben drauf aussehen. So. Und das heißt, wenn du immer wieder, wenn in diesem Fundament Risse sind, ja, dann bricht das an Stellen weg, an denen du das nicht vorhersehen kannst. Das heißt, im Idealfall baue ich dieses Fundament mit einem Athleten so stabil, dass ich da oben drauf bauen kann, was ich möchte. Ja? Und das heißt, ja, ich beginne mit jedem Athleten bei den Basics und gehe dann immer weiter ins Detail. Und du kannst es vielleicht so im Jahreszyklus benennen, dass die Zeit, in der lange Trainingsphasen sind, wo 8, 12 Wochen kein Rennen ist, Chancen sind, an diesem Fundament zu arbeiten. Aber ich werde einen Teufel tun und in der direkten Rennvorbereitung bei jemandem dann am Fundament rütteln, sondern ich werde auf jeden Fall, und dann bin ich dabei, dass ich auch mal mit einer Direktive komme und sage, ja, Sebi, in dem Moment hier müssen wir da eingreifen. Ja, aber in den langen Phasen des Trainings, die du im Triathlon, die du im Laufen und so weiter ja auch hast im Jahreszyklus, da zahlt alles darauf ein, dass du deine Basis stärkst. Also egal, ob du mit Pencil-Push-Ups versuchst, deine Sehnerven, ja, oder die Steuerung deines Auges stabil zu kriegen, oder ob du versuchst, die Schrittfrequenz zu verbessern. Und da ist ja auch nichts dabei, was ich irgendwo erfunden hätte, sondern es sind Sachen, denen ich mich bediene. Das heißt, ich habe wahrscheinlich 15 bis 20 Bücher über Laufen bei mir im Regal stehen. Ja, und ich baue quasi einen Best-of. Und wenn ich an Grenzen stoße dessen, also wenn ich was Muster erkenne, die mir nicht gefallen, suche ich nach Lösungen da drin. Ja, das heißt, ist das ein Wahrnehmungsproblem oder ist es ein Umsetzungsproblem? Also, ja, und dann versuchst du das zu machen. Und wir haben daraus eben diese Kickers Run 1, 2, 3, 4, diese 4 Lehrgänge jetzt kreiert, die Leute mit auf eine Reise nehmen, mehr und bewusster auf ihren Körper zu hören und mit ihrem Körper in den Dialog zu gehen, um ihr eigenes Laufen zu verbessern. So. Da, und das Gleiche haben wir eben auch fürs Rad kreiert. Also, wo bin ich auf dem Rad? Wie fühlt sich das an? Welche Kontaktpunkte habe ich? Wie moduliere ich meinen Körperschwerpunkt und wie folgt mir das Rad? Ja? Also, das ist nichts anderes. Und immer eben dann, du bringst ein anderes Element dazu, du kommst vom Barfußlaufen in den Schuh hinein. Und dann fühlt sich ein Nike Alpha Fly anders an als ein klassischer Race Flat, ja, oder ein Spike oder ein Trailschuh. Und was ich möchte, ist, dass jeder mündig darüber entscheiden kann, also warum er jetzt einen Spike trägt oder warum er jetzt einen Nike Alpha Fly trägt, ja, und welche Ziele er damit verfolgt. Ja. Und wenn er diese Frage beantworten kann, dann wird er zu einem Steuermann seines Glücks, also im Laufen, also im Sinne von ich mache etwas, was mich bewegt innerlich, also du treibst Sport, weil es Dinge gibt, die dich glücklicher machen, ja, damit, und dass es deine Leidenschaft ist, du es für wertvoll empfindest, da Zeit reinzubringen, und je relevanter das wird, umso weniger fragt es denn, kann ich den Lauf jetzt mal ausfallen lassen, sondern es ist ja, dann wird es ja immer dann, wenn es die Schwelle aus der Irrelevanz übertritt, bist du in der Lage, das für dich zu rechtfertigen, warum ich jetzt zum Beispiel morgens um 7 aufstehe und noch gerne 40 Minuten meine Sachen machen möchte, bevor ich mich zum Beispiel in einen 10-Stunden Arbeitstag stürze. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, also dass wir die Sachen aus dem Punkt des Beliebigen rausheben und sagen, wenn es dann nicht beliebig ist, ja, dann wird es relevant und dann bewegt es das Ich und dann kann ich darauf eingreifen. Ja? Und dann ist es auch nicht egal, wie ich laufe und wo ich meinen Fuß hinsetze oder wie ich, wenn ich bei uns in Königsstuhl runterfahre, mit welcher Bremse ich verzögere. Ja? Weil mein Bremsweg wird dann, also
gar nicht verzögern, rollen lassen.
aber Speed ist da halt eben auch nichts ohne Kontrolle. Ja, ja? Also du kennst den Königsstuhl. Ja, ja, also das heißt, und auch dann macht es ja nur Spaß. Also eine gerade Abfahrt macht mir keinen Spaß, sondern ich mag das Spiel damit. Ja, und das mag ich beim Kitesurfen, das mag ich beim Skifahren, das mag ich beim Mountainbiken, das mag ich beim Rennradfahren, das mag ich beim Laufen. Und da hat der Sport ganz viele Gemeinsamkeiten. Und das ist auch der Grund, warum ich mich als Trainer, wenn ich die Chance bekomme, in mehreren Sportarten zu Hause fühle. Ohne jeweils dort der Masters-Experte drin zu sein. Also
ja, das ist ja auch nicht der Punkt, ne? Glaube ich. Ja, das ist überhaupt nicht der Punkt. Ja. Ja. Philipp, du hast viel genickt. Bei den Ausführungen.
Ja, dieses Vielseitige und dieses Bewusste ist, glaube ich, wo ich als, sag ich mal, Laufprofi auf jeden Fall zustimmen würde, was bei uns teilweise, ich sag jetzt nicht angeboren ist, aber im besten Falle hat man, also ich sag nicht, dass ich, um Gottes Willen, ich habe nicht perfekt Laufstil, ich habe nicht alles, aber natürlich hast du ein gewisses Körpergefühl über diese vielen Jahre des Laufens und natürlich auch durch diese leichtathletische Grundausbildung und die Koordinationsübungen, die ja dann irgendwann in Fleisch und Blut übergehen. Da hat man natürlich schon einen kleinen Vorsprung zu jemandem, der vielleicht erst mit 25, mit 30 Laufen für sich entdeckt und dann auch erstmal in dieses Bewegungsmuster reinkommen muss, natürlich auch herz-kreislauf-mäßig erstmal sich so weit entwickeln muss, dass Laufen auch Spaß macht und man das halt auch so passiv machen kann. Das sind ja da viele Faktoren, die erstmal überwunden werden müssen. Aber ich gebe da vollkommen recht, dass Laufen was Bewusstes sein sollte. Na, ich genieße zwar auch mal Läufe, wo ich komplett abschalte, wo ich so vor mich hindrifte gedanklich, aber grundsätzlich sollte Laufen was Bewusstes sein. Also wie man halt seine Arme benutzt, die man mit sich führt, wie man aufsetzt, wie man seinen Schwerpunkt trifft. Und tatsächlich kriegt man ja manchmal die Fragen auch. Also auf Instagram oder so, kann ich von dir ein paar Tipps bekommen, wie kann ich irgendwie schneller werden, wie kann ich irgendwie meinen Laufstil verändern oder verbessern. Das ist natürlich von außen, vor allem auf Instagram, ja, echt schwer, weil du ja gar nicht weißt, wo kommen die Leute her, was ist der Background, was laufen die jetzt seit 3 Wochen oder seit 5 Jahren und ich habe die ja noch nie laufen gesehen, aber da kommt man dann erstmal wieder drauf zurück, dass man selber sich so erinnert, für andere, die machen sich über total kleinteilige Themen Gedanken, über die ich mich gar nicht mehr zu groß, zumindest nicht im Daily Life, befasse. Also auch Atemfrequenz, was ist deine Atemfrequenz? I don't know. Ich habe ja noch nie in meinem ganzen Leben darüber nachgedacht, wie ich atme. Ich atme halt so, wie ich atme aufgrund des Tempos, was ich laufe. So, das ist so ein Automatismus. Aber ja, klar, natürlich mache ich das seit ich klein bin, seit ich 5, 6, 7, 8 Jahre alt bin, also es ist ja fast 30 Jahre schon. Das heißt nicht, dass man da nichts besser machen kann, aber viele Sachen, auch so ein Laufstil, wie hoch nimmst du deine Knie oder keine Ahnung, ja, das verändert sich natürlich. Wenn ich jetzt irgendwie locker 4 Minuten, 4:10, 4:20 laufe, dann schlurfe ich natürlich auch gefühlt eher vor mich hin vielleicht so, und wenn ich natürlich irgendwie 3:20 und schneller laufe, dann das passiert halt dann so. Aber da merkt man ja dann genau das, was Philipp ja auch hier gut angesprochen hat, was wichtig ist in der Weiterentwicklung von Athleten, in dem Fall von Läuferinnen und Läufern, dass es so viele Facetten gibt, auf die man eben auch bewusst achten sollte, um das halt auch zu optimieren. Nicht nur für bessere Laufökonomie, Performance, sondern natürlich auch, um idealerweise Verletzungen eben vorzubeugen.
Genau, und ich, wenn ich da ein, ich würde auch wieder gerne zweiteilig einhaken. Punkt 1. Wir haben in dem einen Laufseminar mal einen Athleten gehabt, der ist in 29.08, glaube ich, gelaufen und der langsamste Athlet war bei einer Stunde 10 auf 10.000. Mhm. So, krass. Die haben zusammen einen Laufkurs bei uns absolviert und das war cool. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, die ich damit anmerken kann, ich glaube, dass gerade ihr Profis euch noch weiter damit auseinandersetzen dürft, weil das ist euer, also ganz klar, repetitive Muster sind im Ausdauersport gesetzt. Es geht nicht anders. Ja, ja, also und darüber diskutiere ich quasi auch nicht. Ja, also jemand, der Ausdauersport auf Top-Niveau machen muss, muss bereit sein, auch monotone Einheiten zu absolvieren. Punkt.
Gehört teilweise dazu, ja.
Nee, das ist part of the game.
Ja, ja, ja.
So, und wer da weg will, da gibt es keinen goldenen Löffel. So, die andere Sache ist die, ich glaube, dass wir dennoch den Teufel im Detail weiter suchen dürfen.
Mhm, auf jeden Fall.
So, und auch bei einem Laufstil, der so weit entwickelt ist wie der von dir oder von anderen Topläufern, ja, immer wieder von Zeit zu Zeit, du solltest dich natürlich nicht permanent in Frage stellen, ja, aber und natürlich lässt du jetzt auch nicht einen dahergelaufenen Einfluss auf deine Laufbewegung, ja, aber sage ich mal in so einem Schutzraum und diesen Schutzraum muss ich ja bewusst suchen, weißt du, wenn ich jetzt in Kona auf der Hauptstraße anfangen würde, den Laufstil von Sebi zu korrigieren, ja, um Gottes Willen, ja, aber es gibt
Leute, die da im Café sitzen und für jeden, der da vorbei läuft, von Age Grouper, der 4 Stunden läuft, bis Superprofi, den Laufstil analysieren, so ist nicht.
Na gut, der Deutsch mag ja auch einfach gerne Bundestrainer sein. Ja, also das ist ja jetzt mal selbstverständlich. Aber tatsächlich, also wenn man sich bewusst macht, wie Lernen funktioniert, und das funktioniert in dem Schutzraum bei uns in der Gruppe von 10 Leuten oder eben mit einem Profi im 1-1 mit mir. Ja, und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten des Objektivierens. Also du kannst Bodenkontaktzeiten messen, du kannst Videos machen. Ich arbeite an einer Beziehung mit meinen Athleten, dass sie mir vertrauen, dass wenn ich von außen sage, hey, hör mal her, du bist heute noch nicht ganz über deinem Schwerpunkt, lass uns noch mal die Schuhe ausziehen oder lass uns mal das und das probieren, ja, oder mach dir mal die Schultern mobil, ob du dann quasi mehr in deine Mitte kommst, sind die Schultern freier, sind das so, dass die solche Sachen annehmen, zum Beispiel bevor wir ein super intensives Bahntraining starten. Ja, und dann flutschen vielleicht die Zeiten automatisch raus, weil das Gesamtsystem da ist. So, aber auch dafür benötige ich, das ist ganz wichtig, Schutzräume wie eine Werkstatt. Weil ein Schreiner baut einen Schrank in der Werkstatt, da fallen Späne, da wird gehobelt, da wird gesägt, ja. Und am Ende kommt da ein wunderschöner neuer Schrank raus, ja. Aber dass da irgendwann dran gesägt, gehobelt und so weiter wurde, ist doch klar, ja. Und wir präsentieren bei Wettkämpfen quasi unser Endprodukt, wo wir sind. Ja, und dann können wir befinden, ist es schön, ist es hässlich, ist es schnell, ist es langsam. Aber wir ziehen uns in unsere Werkstatt zurück. Ja, und da darf man in den Maschinenraum, da lassen wir natürlich auch Leute reinschauen, das darf man auch sich irgendwie anschauen und darüber Auskunft geben. Ja, und es ist auch kein Voodoo, der da geschieht. Aber das quasi wirklich in diese zwei Teile zu teilen, ist ganz, ganz wichtig. So, und damit bist du auch schön bei der Sache, Ralf, weißt du, natürlich ist es schwierig, weißt du, du musst dann ab irgendeinem Punkt auch eben sagen, so, und jetzt habe ich den Punkt erreicht und mit dem gehe ich jetzt zu dem Rennen. So wie ein Schauspieler auch sagt, okay, ich habe jetzt so weit, bin ich mit dem Faust und bin so weit mit meiner eigenen Interpretation und ich gehe dann in die Vorstellung und für den Notfall haben die einen Souffleur dann irgendwo sitzen, ja. Aber das eben zu sehen, ja, und dann ist es die Aufführung. Das ist das, wofür jemand lange in seiner Werkstatt gearbeitet hat, um das sein Juwel, sein Bestes zu zeigen. Und das ist was ganz Reizvolles.
Und tatsächlich ist ja jetzt, Philipp, in so einer Situation, weil durch die Verletzung bist du ja gezwungen gewesen, wieder auf sehr, sehr viele Details zu schauen, ja, die vorher in deinem Trainingsrhythmus, ich will nicht sagen untergegangen sind, aber eine untergeordnete Rolle gespielt haben, ja. Und jetzt gehst du halt einfach ganz bewusst, ja, von, ja, wirklich wörtlich zu nehmen, Scheitel bis zur Sohle, ja, einmal die Optionen durch und plötzlich ergeben sich ja auch ganz neue Sichtweisen und Blickwinkel und Optionen, die vor einem Jahr keine Rolle gespielt haben.
Ja, absolut. Man versucht natürlich aus Rückschlägen, in dem Fall verletzungsbedingten Rückschlägen, natürlich auch diese Zeit, die jetzt jetzt nicht so viel mit dem normalen Trainingsalltag gefüllt ist, sage ich jetzt mal, mit Laufen. Das steht aktuell noch nicht auf der Tagesordnung. Aber natürlich diese Facetten mal durchzugehen von natürlich erstmal auch physiotherapeutisch, osteopathisch, aber auch im Kraftraum ist wieder. Gestern habe ich dazu ein Reel mal gepostet, wie das aktuell so aussieht, was wir da so treiben. Sieht aber tatsächlich auch jede Gym-Session anders aus, weil natürlich auch schon Leute kamen, die meinten, ja, kannst du das Programm, was ihr da macht mit Wiederholungen und weiß nicht was, mir mal rüberschicken. Kann ich nicht, weil tatsächlich der Kollege, der das mit mir macht, also der mein Athletiktrainer, ich weiß nicht, was wir machen, bevor ich da bin. Er macht das jedes Mal neu, auch auf Basis von dem, was wir zum Beispiel am Dienstag gemacht haben, je nachdem, wie gut oder schlecht das war, macht er für Donnerstag was komplett Neues. Ich weiß vorher nicht, was wir für ein Set an Übungen machen. Und das ist auch für mich spannend und reizvoll. Er macht sich da auch dann intensiv mit Gedanken. Und
ich würde das übrigens als Qualitätsmerkmal, ich falle gerade ins Wort.
Aber ja, das ist ist gut.
Also dein Trainer schaut sich vielleicht auch sogar an, wie du gerade zu ihm reinspaziert kommst, ja, und er entscheidet dann, und das ist ein Privileg, was dir als Profi zuteil wird, oder
100%.
Oder jemand, wenn du dir eben 1:1 buchst oder was auch immer, aber das ist eine Sache, die ich als absolutes Qualitätsmerkmal von Menschen nehme, die quasi in dem Bereich eine gewisse Virtuosität erreicht haben, ja, und dich dann eben da anleiten können. Ja, und
gebe ich dir vollkommen recht. Also das ist wirklich auch für mich, der jetzt schon lange in so einem, sag ich mal, Leistungssport, Profisportbereich unterwegs ist, merkt man da relativ schnell, wie du sagst, ob das ist ein Qualitätsmerkmal, ob da jemand weiß, was er macht, oder also es gibt natürlich auch Leute, das ist dann jetzt wahrscheinlich üblicherweise sind es nicht die Leute, mit denen wir so zusammenarbeiten, aber es gibt natürlich auch Leute, die wahrscheinlich so einen nicht 0815 Plan, aber schon einen Plan, der vielleicht für die Probleme des Patienten passt, aber dann wird halt die nächste Woche einfach das gleiche wieder gemacht, mit wegen mir 3 Wiederholungen mehr oder keine Ahnung. Ich will jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist. Aber es ist jetzt nicht Top-Level so. Denn Top-Level ist für mich sowas, wie du schon gesagt hast, wenn jemand dann wirklich auf Basis von dem, wie du da aufkreuzt, das letzte Feedback gibst vom Training, was hast du gemerkt, hast du was gemerkt, hat sich irgendwas verändert im Alltag oder wie auch immer, dann aus dem Hut zaubert, dass er dir da eine Stunde Programm gibt, was dich echt fordert und was aber auch jedes Mal neu ist. Also ich weiß jetzt auch nicht, was wir sehen uns am morgen am Freitag tatsächlich sehen wir uns wieder. Bin ich sehr gespannt, was der Mucki mir da wieder rauszaubert. Und das macht jetzt tatsächlich, das klingt jetzt komisch, für die Leute, die zu Hause sind, die denken wahrscheinlich, ja, der Philipp, der will schon lange wieder laufen und der sehnt den Tag herbei, dass er laufen kann. Ja, das stimmt natürlich. Da freue ich mich tatsächlich schon drauf. Aber ich finde jetzt momentan die Phase, ja, wenn du dann irgendwann akzeptierst nach Hamburg, es geht halt jetzt nicht anders mehr. Der Körper ist so nicht im Lot sozusagen, aufgrund der Kenia-Geschichte, Sprunggelenk und dann Rücken und irgendwas. Das kannst du nicht mehr länger kompensieren. Du musst jetzt dir mal eine Zeit nehmen, um einfach alles zu regenerieren, aber auch neu aufzubauen. Und das ist tatsächlich jetzt gerade wieder eine spannende Phase zu merken, wo liegen Defizite, woran können wir aktuell arbeiten, und man hat auch natürlich das Gefühl, dass man von Woche zu Woche einen kleinen Fortschritt sieht. Das ist schon spannend. Auf einer anderen Ebene wie sonst beim Laufen. Es lässt sich jetzt nicht so leicht messen in Zeiten oder in Daten so wie sonst, aber man hat wenn man ein gutes Körpergefühl hat, dann merkt man ja trotzdem aktuell von Trainingseinheit zu Trainingseinheit oder von Behandlung zu Behandlung, dass es sich anders wieder anfühlt, stärker und mehr so in Tune alles. Und das ist für mich gerade auch eine echt spannende Erfahrung wieder.
Genau, und wenn ich da einhaken darf, ich glaube, dass es genau in dem Punkt darum geht, dass du es schaffst, einen Mix aus Objektivierung, gutem Gefühl, externer Sicht. Also ich gehe mal hin. Objektivierung wäre für mich zum Beispiel zu zeigen anhand von einer Myontech-Hose, dass deine Anstrengung im Gluteus besser wird. So. Oder zu zeigen, dass dein unterer Rücken besser da interagiert. Dann Gefühl wäre tatsächlich, dass du merkst, okay, ich merke, dass der Bewegungsablauf sich dahin bewegt. Ja? Und dritte Sache wäre, ich filme dich von außen und ich kann dir über Woche 1, 2, 3, 4 zeigen, dass dein Bewegungsfluss da ist oder sogar innerhalb einer Session, dass du über eine Aktivierung, ja, ein Mehr oder ein Mehr an Bewusstheit für Bewegung hast und du hast den Abgleich deines Innen- und Außenbildes. So. Und daraus entsteht dann natürlich so, und das, was wir da beschreiben, ist natürlich ein Gelingen eines Trainingsprozesses, ja. Und dieses Gelingen jetzt auf einem sehr, sehr, sehr ordentlichen Niveau, finde ich, ja. Und das ist natürlich, das braucht Zeit und wir beschreiben jetzt hier natürlich schön ein Profi-Geschäft, ja. Also, das muss man sich jetzt bewusst sein, was wir beschreiben, ja. Aber damit kannst du natürlich auch gewisse andere Effekte erzielen oder vielleicht auch ein Stück weit Shortcuts. Es ist kein Shortcut, weil da hinten viel Zeit dran ist, ja. Also, aber so etwas, so gestaltest du Prozesse. Ja.
So Leute, ich sehe schon, wir brauchen noch Philipp Seib Part 2, weil wir müssten eigentlich noch über lange Läufe sprechen, über den Einfluss von V2 Max-Verbesserung auf Ausdauerleistungen, über goldene Löffel oder zumindest das, was viele dafür halten, nämlich Trainingsansätze der Norweger. Ja, du hast es vorhin gesagt, weil die eben nicht nur den aktuellen Weltmeister jetzt auf der Langdistanz stellen mit Christian Blumenfeld, sondern natürlich im Laufen in Europa ja auch eine über die Ingebrigtsens, aber auch
Warholm.
Warholm, auch Philipps Trainingspartner oder in Teilen Trainingspartner, Sondre Mohn, ist ja jemand, der da in Bereiche vorgestoßen ist, die nur wenige Europäer erreichen. Also das ist ja schon sehr, sehr spannend, da mal hinzuschauen, aber das würde heute unseren Rahmen klar sprengen, weil dann müssen wir noch mindestens eine Stunde dranhängen. Deshalb, wir fragen dich nochmal an, Philipp, weil das möchte ich gerne einmal mit dir besprechen. Das ist nämlich zu spannend, um das nicht zu tun. So bleibt die Frage, wann gehst du das nächste Mal laufen oder gehst du überhaupt laufen oder bist du jetzt nur noch im Abenteuerbereich Kitesurfen, Bergsteigen, Mountainbiken etc., also Downhill unterwegs?
Nee, ich brauche ja eine gewisse Ausdauer, damit ich da hinkomme. nein, also ich laufe super, super gerne. Ich habe tatsächlich über die letzten Jahre auch für mich Gewichtshöhen erreicht, die mir nicht gefallen.
Also wenn ihr Philipp Seib kennen würdet, ja, er redet da
nee, aber
aus dem Elfenbeinturm.
Ja, aber ich habe schon 5 bis 6 Kilo zugelegt. Ja. Also, und das merkst, also ob du es willst oder nicht, du merkst es. Ja. Und wenn die Konsistenz in deinem Training, also ich habe gar nicht gejammert, aber das heißt, ich muss mich selber anpassen. Ja. Also das heißt zum Beispiel, ich kann nicht mehr so einfach mit meiner Frau mal Sport machen.
Okay, das ist natürlich auch,
gut, das ist natürlich auch auf einem hohen Level.
Ja. Ja, aber das ist schon manchmal ernüchternd, das macht was mit deinem Ego. Also das ist jetzt auch so, also dass ich das schon auch einfach gerne mache. Ja.
Mhm.
Und dann merke ich ja, oh, du bist doch ins Höhentrainingslager gereist und jetzt versuchst du, hier einen Pass mit hochzufahren, ist eine schlechte Idee. sowas einfach. Ja. Und auf der anderen Seite kann ich einfach für mich in den Sachen einfach total viel Freude haben. Und ich war auch, zum Beispiel letzten Freitag hat die Laura das erste Mal wieder eine Laufeinheit gemacht, die ein bisschen was mit flotterem Laufen zu tun hat. Und wir haben so Abläufe gemacht. Also das waren, keine Ahnung, ich glaube 14 mal 100 Meter auf dem Track, wo wir gesagt haben, okay, wir auch die wieder nach Covid haben wir jetzt ihre Position gesucht, ja, und sind dann gemeinsam dahin gegangen. Und da bin ich mit barfuß mit eingelaufen und dann haben wir, nachdem wir quasi unser Technikteil durch hatten, Laura ist eine halbe Stunde gelaufen, habe ich eben auch meine Abläufe gemacht und dann habe ich so eine Mini-Laufeinheit für mich. Ja. Und ich merke aber genauso jetzt mit Ende 30, dass ich viel, viel mehr für meinen Speed tun muss, der von bei mir eher, also immer, ich musste eher immer sehr, sehr viel für die Ökonomie tun, aber gar nicht so viel für den Speed. Und es dreht sich so langsam. Also Sprungkraft, Speed, dass es nicht so einfach gegeben ist, dass du jetzt so Schnips da mal raus Gas geben kannst.
Ja, weil ich ja zu dem Bereich, den du vorhin angesprochen hast, ne, also zu dem älteren Bereich gehöre, das lässt natürlich noch viel stärker nach, weil das Kraftniveau ja völlig nachlässt, logischerweise, ja, mit zunehmendem Alter. Da bist du auf einem, dann verändert sich natürlich auch die Motorik, ja, also ich konnte mal sehr schnell sprinten, ja, aber das ist natürlich lange vorbei. Das heißt, ich habe zwar noch so eine Grundidee, wie das motorisch funktioniert, aber ich habe nicht mehr ausreichend Kraft, um diese Idee, die in meinem Kopf, ja, und im Zweifel ja noch in so Nervenleitbahnen da ist, auch überhaupt durchzuführen. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Ja.
Dazu wieder zwei Antworten eigentlich. Und zwar Nummer eins, if you don't use it, you lose it.
Ja, klar.
Ja, Punkt eins. Punkt zwei ist, tatsächlich behaupte ich, als ich Jugendlicher war und bei uns ins Stadion immer wieder mal gegangen bin zum Leichtathletik, waren relativ viele so auch Age-Grouper im Leichtathletik noch unterwegs. Ja. Und ich muss sagen, dass die Leichtathletik einfach wie weggebrochen ist in unserer Wahrnehmung.
Ja,
auch in dem, und stattdessen rennt halt jeder einen Marathon. Und ich weiß gar nicht genau, ey, wie cool ist es, schnelle 200 zu laufen, 400, 1500 oder auch Mehrkampf zu machen. Und ich muss da einfach sagen, dass das, ich komme mir tierisch alt vor, wenn ich sowas erzähle, ja. Aber ich finde das fast einfach so, so cool. Oder das Gleiche eben, also aus einer explosiven Bewegung. Und ich glaube, Ralf, in deinem Fall zum Beispiel wäre es wahrscheinlich, du würdest, wenn du da back to the roots deine Geschwindigkeit pflegst, immer angemessen darauf, auch im Ausdauer, neue Türen dir.
Ja, wahrscheinlich ist das so, nur bei mir wäre das ja Hürdenlaufen und da habe ich immer Angst, ich reiß mir gleich alles ab, ja, wenn ich das versuche, weil die Dinger
sind. Ja, schön sind über die 1,10 sind, Hürden noch, Ralf.
Ja, 1,06, wenn ich kurz korrigieren darf, aber das ist relativ hoch, auch für einen langbeinigen Menschen wie mich, ne? Aber mit dem Schnelllaufen hast du komplett recht, ja, weil ich mache hin und wieder mit Nachbarn, ja, und mit meiner Tochter hier auf der Straße Sprinttraining. Ja, das ist ganz lustig.
Ja. Aber es ist cool. Ja, total. Ja. Es macht irgendwie total Spaß, weil du kannst ja viel, viel mehr quatschen. Du kannst ja auf dem Rückweg dann wieder in Ruhe zurückgehen. Also diese Geselligkeit des Ovals, die ist schon cool, oder? Und da kann, also deswegen möchte ich dazu eigentlich aufrufen, also dass man sich Zeit nimmt für die Sachen und nicht nur sagt, okay, ich muss jetzt auf meiner Garmin die 10.000 Meter stehen haben, ja, sondern eben diese Sachen. Und es gibt auch ein Zwischending zwischen einer Hürde, ja, und was man eben
sonst noch,
also auch Hürdenläufe. Ja, genau. Also deswegen die Spielarten eigentlich wiederentdecken.
Ja. Übrigens nochmal zu Marathonlaufen, ja. Zu dem Zeitpunkt, als es noch sehr viel mehr Läufergruppen in Leichtathletikvereinen gab, war der 50er-Schnitt in Deutschland im Marathon schneller als jetzt. Ne? Und auch der 200er-Schnitt, also die ersten 200 in Deutschland, war schneller damals, ja, weil die Leute sehr viel mehr einfach, wie du es gesagt hast, ja, Tempoläufe auf der Bahn gemacht haben, in Gruppen, ja, sich da getroffen haben und nicht in den Wald gegangen sind und ihre Trainingspläne abgearbeitet haben, sage ich mal. Also das sind schon Unterschiede, ja. Aber da sind wir bei den Ansätzen, die wir in Teil 2 mit dir besprechen müssen.
Das müssen wir uns auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ne? Ja. Ich glaube, das wird spannend. Wochenendpläne bei euch. Ich fange aber an, weil ich habe keinen Wochenendplan, aber ich habe noch eine kleine Ansage, weil die guten Freunde vom SCC uns was geschickt haben, mit der Bitte, ob das nicht für unsere Community spannend ist. Also, weil wir jetzt gerade heute ausnahmsweise ja auch mal, was heißt ausnahmsweise, wir haben oft natürlich auch Gäste aus der Triathlon-Welt, aber heute auch mal wieder jemanden, einen absoluten Experten dabei hatten, haben wir auch mal einen kleinen Tipp für euch, was Nichtlaufen anbelangt, allerdings auch erst Anfang Juli. Es gibt erstmalig für die Leute in Berlin und Umgebung ein großes Rad-Event von den Veranstaltern, die sonst in Berlin Marathon machen. Ist jetzt eine Premiere. Das Ganze heißt Velo City, findet am 3. Juli statt. Allerdings wird es da wohl auch eine Expo geben, ab dem 1. Juli schon. Und wird ein Rad-Event für jedermann, jede Frau sozusagen. Einsteiger sind da auch gerne gesehen und willkommen. Tatsächlich sperren die in Berlin die komplette Strecke ab. Es wird also 100% verkehrsfrei sein. Mein Wochenende wird noch relativ entspannt aussehen, man wird übereifrig als Sportler natürlich, wenn man keine Schmerzen mehr im Alltag hat, wenn man merkt, das Krafttraining geht voran, wenn man wieder laufen, aber der Physio hat noch gesagt, wir machen die Woche, warten wir es mal noch ab und dann schauen wir mal, wie das Anfang nächster Woche aussieht. Insofern habe ich ein relativ relaxtes Wochenende vor mir. Regensburg ist aber auch jetzt am Sonntag, muss ich mal gerade überlegen, doch am Sonntag ist Marathon und Halbmarathon. Und mal gucken, bin eventuell doch an der Strecke. Falls derjenige zuhört, der mir geschrieben hat, wo ich gesagt habe, ich bin wahrscheinlich nicht da, komplett falsch, ich bin Samstag verplant. Vielleicht bin ich am Sonntag dort, also vielleicht, einfach anquatschen. Ne? Ich habe dir jetzt gesagt, ich bin nicht da, aber komm einfach vorbei. Und Ralf, du hast ja gesagt, du bist radtechnisch unterwegs, oder?
Genau. Also erstmal fühle ich mich ja ganz schwer geehrt. Das ist allerdings jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich durfte tatsächlich mit Philipp und Laura schon mal Radfahren. Okay. Ja, und wir haben ja gehört, normalerweise machen sie das mit so Amateuren wie ich einer bin, nicht. Tatsächlich mache ich das Pendant zur Velo City in Köln am Sonntag, nämlich rund um Köln mitfahren. In der 70-Kilometer-Runde und zwar in einer großen Gruppe von der Sporthochschule, die eine sehr schöne Aktion gemeinsam immer mit rund um Köln machen, das ja jetzt auch wegen Corona länger nicht stattfinden konnte. Und zwar ist das eine Gruppe gemischt aus ehemaligen Profis, Sven Teutenberg, Bert Grabsch etc., ein paar Medienleuten, so wie ich, und Leute, die eine Transplantation hinter sich haben, also sowohl Herz als auch Niere. Und die trotzdem oder gerade weil sie Sport machen, wieder leistungsfähig sind und erstaunlich leistungsfähig sind. Ja, gibt's ja einige Beispiele, aber um auf das Thema nochmal aufmerksam zu machen, auf die gesundheitsfördernden Aspekte von kenntnisreichen Radfahren, ja, dass man sein Rad beherrscht und versucht, auch da vernünftig sich sportlich drauf zu bewegen. Und da fahre ich halt mit der Gruppe einen kleinen 70er und danach geht's dann nach Berlin, aber nicht zu VeloCT, sondern dann ist ja die Woche Deutsche Schwimmmeisterschaften der Jahrgänge mit meiner Tochter und da bin ich dann Spielerinnen-Papa.
Ne? Das ist super cool. Soweit ich mich erinnere, ist unser Radfahren dann auch noch mit einem Kaffeetrinken mit Franzi von Almsick geendet, in Heidelberg.
Ja, und zwar haben wir die ja zufällig getroffen, ja, die ja ganz lange mit mir am Beckenrand für die ARD gestanden hat. Ja. Ich weiß nicht, ob sie nächste Woche kommt, aber ich freue mich schon auf jeden Fall, weil ich weiß, dass etliche ehemalige Schwimmer inzwischen ihre Kinder, ja, so wie wir das eben auch haben, in diesen Bereichen haben. Also Marc Warnecke wird auf jeden Fall auch da sein. Der hat seine beiden Jungs auch da bei diesen Jahrgangsmeistern. Vielleicht kommt Franz auch, ich weiß es nicht ganz genau, aber das war auf jeden Fall sehr cool, ja, dass wir da saßen und dann ich so, hallo, was machst du hier? Und sie war, was machst du hier bitte? Ja. Sehr schön.
Ja. Dein Wochenende, Philipp?
Ich weiß gar nicht, Philipp, deine Athleten am Wochenende habe ich jedenfalls jetzt gerade nicht auf dem Schirm.
Am Wochenende passiert relativ wenig, tatsächlich. Die Wochenenden drauf passiert wieder mehr. Der Rest meiner Reisegruppe erholt sich noch von Covid, die sich das in St. George, glaube ich, irgendwo eingefangen haben. Das heißt, der Kelch geht an fast keinem, glaube ich, vorbei. Und Laura hat am Freitag Herz-Echo, Belastungs-EKG und nochmal einen Blutcheck. Und das könnte Freitagmittag dann das Line-Los bedeuten. Von daher fiebern wir dem Tag natürlich entgegen. Und ich freue mich auf ein schönes Sommerwochenende zu Hause. Und
selten genug,
dass es die gibt. Ne? Ja. Wird das irgendwo zwischen Schwimmtraining im Freibad, vielleicht einer Mountainbike-Runde am Königsstuhl und sonstigen Tätigkeiten stattfinden.
Das klingt auf jeden Fall nicht verkehrt.
Hört sich großartig an.
Absolut. Ja. Vielen Dank dir für deine Zeit. Ey, Mann, das wird heute eine Mammutfolge wieder, aber ich glaube auch sehr spannend für alle, die uns immer zuhören. Ist ja auch immer für uns natürlich wahnsinnig gut, wenn man so ein Netzwerk hat, wo man solche Experten auch hier mal in den Podcast einladen kann. Vielen Dank. Und wegen Part 2, wir bleiben in Kontakt. Also ich fürchte, wir haben da noch einige offene Themen, die, glaube ich, auch für die Community hier interessant sind. Da können wir zu gegebener Zeit bestimmt nochmal ein Follow-up machen.
Ja, ich hoffe, dass unser Long Run, der ist jetzt 1,22, glaube ich, lang. Also das kann man noch schaffen, wenn man lang läuft. Wenn eure Follower das beim Long Run hören, dann danke, dass ihr einen 1,20er Lauf heute mit uns gemacht habt.
Ja, wir kriegen ja oft eher Schelte, dass wir zu kurz sind. Ja. Ja, also dass sie dann noch was anderes hören müssen. Ja, also da mache ich mir was euch zu Hause angeht, gar keine Sorgen. Das Problem.
Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Philipp. Ja, viel Spaß mit dem fantastischen Wochenende. Euch wünschen wir natürlich auch ein entspanntes, ereignisreiches, wie auch immer, Wochenende. Optionen, sich zu bewegen, gibt's genug. Geht laufen, das passt immer.
So machen wir das. Bis nächste Woche.
Ciao, schönen Tag. Macht's gut.